Ey yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben.
Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community, es ist wieder Sonntagabend. Nach einem ereignisreichen Wochenende, vielen durchgezockten Nächten, melden wir uns wieder hier bei euch im Herrenspielzimmer. Mein Name ist Stevenio, ich bin der Host dieses Podcasts zusammen mit meinen eigentlich zwei Mittätern. Heute sind es drei, der Sascha aus den USA ist wieder zu Gast. Sascha,
hallo.
Du geile Maus, wie geht's dir?
Maus.
Das ja, Entschuldigung.
Geiler Hengst oder so sagen, Maus.
Ja gut, ich fall manchmal in unseren normalen privaten Jargon zurück, weißt du?
Ich hab dir gesagt, nicht außerhalb vom Schlafzimmer, bitte.
Okay. Aber wie geht es dir? Das ist die entscheidende Frage.
Mir geht es gut. Wie geht es dir?
Ich kann nicht klagen, mein Lieber. Bis auf das Wetter ist alles toll.
Ich kann klagen, aber das mache ich nicht. Man klagt ja nicht. Ne?
Okay. Gibt's noch etwas Spannendes zu erzählen bei euch? Es gibt wieder einen Hurricane oder irgendwas anderes Verrücktes?
Ich glaube, wir sind jetzt durch die Season ja fast durch und zweimal hat es uns erwischt, so ein bisschen. Also nicht uns hier, aber Florida. Und ich glaube, wir kriegen jetzt keinen weiteren. Es bleibt alles auf dem Atlantik draußen, aber das war genug. Zwei Stück waren genug für dieses Jahr. Der zweite war ja ein bisschen heftiger. Uns hat es verfehlt am Ende dann, aber der Schreck ist trotzdem immer da. Und wir haben ja viele neu zugezogene, die drehen immer extra durch dann und kaufen alles leer und machen die Tankstellen leer und die Supermärkte.
Okay. Gibt's irgendwas Neues? Das ist kein Einzelinterview. Ich würde gerne wissen, wie die Stimmung jetzt kurz vor der Wahl ist bei euch.
Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Wahljahre. Wahljahre sind eh Wahljahre. Ich kann es nicht abwarten. Aber ich meine, politisch alles hochgespalten, alles ist politisiert. Nichts ist mehr unpolitisch. Noch mehr kommt es mir irgendwie vor als bei der letzten Wahl. Und ich möchte einfach normales Entertainment und den Fernseher anmachen und alles und das Internet, ohne ständig von Politik bombardiert zu werden. Ich weiß aber auch nicht, ob das nach der Wahl viel weniger werden wird.
Nicht die erste Woche danach. Je nachdem, wer gewinnt halt, ne, wird die erste Woche danach spannender oder weniger spannend.
Was rechnest du dir da aus, Dennis, was da so spannend wird? Gibt es dann wieder irgendwie Verschwörungsdings, dass wenn Trump verlieren sollte, dass er dann wieder sagt, die Wahl war getürkt oder so?
Ja.
Kann man mit rechnen?
Kannst du mit rechnen. Oh. Wissen wir, glaube ich, alle.
Und wenn er gewinnt, was ist dann?
Dass der genaue Wortlaut war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn J.D. Vance und Trump haben beide gesagt, wenn die Wahl korrekt abläuft und alles ist gerecht und fair gewesen, dann wird es auch keine weiteren Proteste geben. Und dann kommt immer die Rückfrage, dann kommt immer die Rückfrage von der anderen Seite und die sagt dann, ja, und wenn ihr nicht das Gefühl habt, ja, dann müssen wir gucken. Also das kann man jetzt auch noch nicht so sagen.
Ja, das interessiert den Mob auf der Straße ja recht wenig, was irgendein Politiker erzählt, ne?
Ja, klar, also das kommt ja auch noch hinzu, ne? Okay. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass die erste Woche danach friedlich ausfällt. Also zumindest im Tenor.
Ich hoffe ja schon mal, dass wir ein Ergebnis kriegen am ersten Abend, wenn das wieder so ist. Wir müssen jetzt erstmal eine Woche nachzählen und dann tauchen hier wieder Stimmen auf und dann wird sich hier gestritten, dann haben wir einen Monat Rechtsstreit irgendwo, das wäre das Schlimmste.
Ich glaube nicht, dass es am ersten Abend schon durch sein wird.
Ist ja wirklich knapp auch in den Umfragen.
Ja, deswegen so. Ich glaube, es wird ähnlich, könnte sehr ähnlich werden, leider.
Ach, bitte nicht. Ich möchte auch nur Videogames spielen und Serien gucken.
Kann ich ja trotzdem machen, oder?
Mir hat gerade Community-Mitglied Raven eine Story aus den USA geschickt, wo mir echt so der Hut vom Kopf fällt. Geht um ein 18-jähriges Mädchen, was schwanger war und lebensgefährliche Symptome hatte in dieser Schwangerschaft. Und sie ist zweimal im Krankenhaus nach Hause geschickt worden, also Texas, ne? Ist zweimal nach Hause geschickt worden, obwohl sie schwere Probleme bei der Schwangerschaft hatte und die sich geweigert haben, dieses Kind abzutreiben. Und beim dritten Mal ist sie dann gekommen und ist sie gestorben. Das ist schon eine krasse Nummer, finde ich. Ne? Da sind wir wieder bei, wie hieß dieses Gesetz?
Roe versus Wade.
Genau. Wo man sagen muss, da sind die USA wirklich noch ein Entwicklungsland, was das angeht. Du kannst doch nicht jemanden sterben lassen, irgendwie, nur um das Kind dann nicht zu töten. Das ist doch ein Sonderfall, oder nicht?
Also nicht nur unbedingt Entwicklungsland, sondern eher teilweise auch ja zurückentwickeltes Land. Die waren ja schon mal weiter.
Ja, genau. Ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, das zu kippen, ne, das Gesetz. Sascha, kriegst du davon in den USA was mit?
Von jetzt, was genau?
Also Pro-Choice quasi.
Diese ganze Abtreibungsscheiße?
Ja, das haben wir ein bisschen hinter uns schon. Also es ist jetzt wieder alles halbwegs in Ordnung, seit es wieder bei den Staaten ist. Ich verstehe aber auch, dass man in Deutschland wahrscheinlich ein anderes Bild darauf hat, weil die Nachrichten ja sehr gefiltert ankommen. Den Case, den du jetzt sagst, kenne ich nicht, aber klingt jetzt für mich erstmal so, als hat da irgendjemand ziemlich versagt im Krankenhaus, weil ist ja egal, was du hast und was für ein Gesetz ist. Ein Krankenhaus lässt ja nie jemanden sterben eigentlich. Wenn sie irgendjemanden nach Hause geschickt haben, der in Lebensgefahr war, dann ist das, denke ich mal, auf der Conscience von den Leuten, die da gearbeitet haben, weil ist ja, du kriegst ja in jedem Krankenhaus immer Behandlung, egal was für ein Gesetz. Also da wurde sicherlich irgendwas abgefuckt, aber das, ja, Roe v. Wade ist ja weg zum Glück, oder je nachdem, auf welcher Seite du bist, aber Texas ist halt anders als andere Staaten, ne? Florida ist anders als andere Staaten. Was ja sich geändert hat, ist, dass die Staaten das jetzt wieder regeln und dass es nicht vorgegeben wird.
Wie ist es in Florida? Ist es da auch, ist Roe gegen Wade da auch gekippt?
Es ist national weit weg, der Staat. Jeder Staat kann halt selber abstimmen, was halt auch gut ist, weil die USA so divers sind. Du kannst halt keinen, also die Idee dahinter ist, dass die Leute in dem Staat, die in dem Staat leben, das halt am besten wissen. Und du hast halt Staaten wie, keine Ahnung, Utah, die irgendwie große, mehr oder weniger Mormonen, die vorherrschende Religion ist. Dann hast du Alaska, dann hast du die ganzen Hispanics unten. Jeder dieser Staaten hat ja andere Preferences religiously für Abtreibung und sowas. Also es war im Prinzip, wie es vorher gewesen ist, damals vor, keine Ahnung, wann es in Kraft getreten ist. Das heißt, wenn alle Bürger in dem Staat sagen, nope, wir wollen hier Abortion bis zum letzten Tag oder verboten ab dem ersten Tag, kann es ja immer noch entschieden werden. Und ich glaube, die passen sind immer noch im Progress, sich jetzt alle anzupassen. Ich weiß, wir stimmen jetzt auch über irgendwelche Abortion-Zusätze ab, am Dienstag zum Beispiel. Aber im Prinzip die große Änderung ist nur, dass es wieder bei den Staaten liegt. Ne?
Okay.
Genau, du musst dir so vorstellen, wie USA sind ja eher die Europäische Union anstelle eines einzelnen Landes und 50 Staaten haben 50 verschiedene Interessen.
Genau.
Das ist dann immer so das Argument für die Wahlbezirke, aber wie auch Wahlstimmen verteilt werden, weil viele Leute haben Angst, dass zum Beispiel was juckt es, also wenn es nur nach der reinen Populationsmenge gehen würde, dann würdest du im Prinzip den Präsidenten alle 4 Jahre wählen, nur mit Kalifornien und New York. Das reicht schon. Und deswegen sagen die dann, okay, dann müssen wir das so umverteilen, dass es auf die einzelnen Staaten ausfällt. Und dann muss jeder Staat quasi souverän sein. Und darüber hinweg gibt es dann so ein Federal Level. Und auf diesem Federal Level gibt es dann Federal Laws, also sowas wie Töten zum Beispiel. In keinem einzigen Bundesstaat kannst du einfach loslaufen und Menschen töten. Das ist federally geregelt, das geht nicht. Aber dann Exceptions für Religion oder Umgang mit Drogen auf eine gewisse Art und Weise, das wird alles auf State-Level geregelt. Und dann ist das diese von uns aus wahrgenommene Spaltung zwischen zum Beispiel Florida, Texas und Kalifornien, New York, weil die verhalten sich so unterschiedlich zueinander wie zum Beispiel Norwegen zu Italien. So musst du es in etwa vorstellen.
Okay.
Das ist ziemlich, ziemlich genau gut beschrieben. Das soll eine Tyrannie der Mehrheit halt verhindern. Wenn du diese, wie du sagst, die beiden Ballungsgebiete zum Beispiel nimmst, ja, die könnten jede Minderheit dann halt unterdrücken. Und dazu hast du halt dieses, dass jeder hat noch eine Stimme. Das war auch wichtig, damit sich Leute damals überhaupt diesem Staatenbund angeschlossen haben. Genau. Wenn du so ein kleines Land warst und sagst, hey, wir schließen uns jetzt der USA an. Ja, macht mal. Ihr habt aber eh gar keine Stimme, weil ihr so wenige seid. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Genau. Hat Vor- und hat Nachteile.
Genau. Das größte Problem daran ist eigentlich, dass das, also wenn du es rein logisch nimmst, das lockt dann vor allen Dingen Republikaner in so einem Zwiespalt drinnen, ne? Weil die sagen sich immer, wir müssen Demokratie verteidigen, Demokratie das, Demokratie jenes, aber in der Quintessenz ist Demokratie ja die Rule der Mehrheit, ne? Wenn 50,0001 Leute sagen, Prozent, das wird gemacht, dann muss das ja eigentlich gemacht werden. Und dann wird dann immer gesagt, ey, wir sind keine Demokratie, wir sind eine föderale
Republik.
Eine Republik, genau. Und dann zählt es immer als Republik. Aber wehe, oh Gott, wenn Demokratie für dich das bessere Argument darstellt, dann wird immer der Rhetoric auf Demokratie geswitcht. Was jetzt besser oder schlechter ist, keine Ahnung. Das muss die USA innerhalb der nächsten 250 Jahre für sich selber rausfinden. Ich finde es komisch in der Hinsicht, dass quasi leere Landstriche teilweise Vetorechte so einbringen, wo halt quasi keiner lebt. Und für mein Verständnis würde ich sagen, dass die Mehrheit der Leute muss eigentlich zählen. Weil das sind ja direkte Menschenleben. Was juckt's mich denn, was in Utah geschehen soll, basierend darauf, dass die keine Hurt Feelings haben. Das mir kackegal ist. Das wäre mir auch in Deutschland nicht so wichtig. Wir machen das ja auch mit simplen Mehrheiten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Das hat so ganz, ganz viele Komplexe und Sachen dazwischen, die unheimlich kompliziert sind. Und das passiert halt, wenn du deinen Staat so gründest vor 300 Jahren und sagst, das, was wir hier niedergeschrieben haben, das gilt bis in alle Ewigkeit und wird wie ein religiöser Text behandelt. Da ist dann keine Option für Nuancen drinne und für Bereinigen und du kannst nur so viele Amendments dran bauen und so weiter. Das macht es halt echt schwierig.
Ja, es gibt ja die Amendments, da müssen halt nur alle dann zustimmen, aber
Ja, das macht es halt schwer, ne?
ja, aber der Track Record ist da. Du findest wenige Demokratien, die seit 1776 so stabil gewesen sind wie die USA. Selbst im Bürgerkrieg hatten wir noch
Klar.
gewählte Präsidenten. Also
Aber
ich verstehe, warum sie es so aufgesetzt haben. Und Deutschland ist gut, weil in Deutschland ist halt kleiner, muss man sagen. Und was in Hamburg gilt, in München surely ein bisschen anders, aber das ist nicht so krass anders wie Alaska und Florida zum Beispiel. Und nicht nur religiöse Sachen, sondern einfach Gesetze über selbst sowas wie Speedlimits auf den Straßen oder Steuern oder bestimmte Schulregelungen sind ja in einem Staat, wo du vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen Leute hast, die alle on average 3 Kilometer auseinander wohnen, kannst du halt nicht ein Gesetz machen. Deswegen ist die Idee, dass relativ viel die Staaten selber machen, aber alles, was in der Constitution halt geregelt ist, ne, keine Sklaverei, kein Mord, kein dies, kein das, an das halten sich alle. Und dann alles andere wird immer ist einem ständigen Fluss des Ausdiskutierens und Amenden und wegamenden.
Ja. Aber
Ich weiß nicht, was genau die Requirements sind, um ein weiteres Amendment zu machen, aber das ist was, da müssen relativ alle zustimmen. Deswegen haben wir in letzter Zeit auch nicht mehr so viele, weil alles so zerstritten ist, ne?
ja, und dann wird es halt auch noch gefilibustert und hast du nicht gesehen. Was ich dazu sagen muss, ne? Also aus deutscher Sicht, wir reden da jetzt von einem relativ hohen Ross, aber die Art und Weise, wie die BRD geregelt ist, kommt aus einem Zeitraum nach den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Und dementsprechend wurde der Staat mit wesentlich mehr Infos und wesentlich aktueller in seiner Grundform gegründet. Und dasselbe gilt aber auch für die USA, als die gemacht wurden. Ne? Es ist natürlich schön, dass man sich da hinstellt und sagt, okay, wir sind seit 300 Jahren eine Demokratie. Das ist ja auch richtig. Aber das kam auch während der Enlightenment-Era und das bereinigt das Ganze so ein bisschen. Weil wenn gerade das große Zeitalter der Aufklärung ist und mit den aktuellen Standards wird es gegründet, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass sich das als Demokratie hält, als wenn das später halt so reingebombt wird und so. Es ist halt super, super komplex und super kompliziert. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich mich dabei fühle, dass einzelne Staaten sich einzeln bewerten sollen. Also beziehungsweise, dass es da so Staatengesetze gibt. Weil aus deutscher Sicht ist es halt Meschugge, ne? Aber ich verstehe auch, dass Sascha als Floridianer, als Floridöse, sich anders fühlt als jemand, der aus Kalifornien kommt. Das sind halt wie zwei verschiedene Länder. Jeder nach seiner Fasson.
Ja, und dann hast du natürlich nochmal Stadt gegen Land. Das ist aber auch in Deutschland, glaube ich,
Auch.
nicht anders, dass Leute, die in wirklich in einer dicken, engen Großstadt wohnen, ist das Leben ja sehr anders und die Requirements sehr, sehr anders.
Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, Berliner fühlt sich ganz anders als ich hier in meinem 120.000-Mann-Käffchen. Ne, also es ist einfach anders. Es ist super, super komplex. Es ist halt das jüngste, ist vielleicht das jüngste, weiß ich gar nicht, aber für mich ist es eines der jüngsten Länder der Welt und das ist einfach. Die USA sind halt so surreal, ne? Also aus puritanischer Flucht gegründet, für Religionsfreiheit, immer im Clinch, wie man mit Religion und Staat miteinander übergeht. Von Gott quasi gesegnet mit einem der besten natürlichen Ressourcenländer der Welt und auch noch komplett abgeschirmt in alle Richtungen, ganz natürlich. Es gibt ja quasi keine natürlichen Feinde, sage ich jetzt mal, die USA angreifen können. Ist absolut surreal. Es ist
Absolut. Du hebst meine Laune hier. Ich gehe nachher erstmal raus spazieren und freue mich wieder über das Leben jetzt, wo du da so einen Pep-Talk gibst.
Das ist halt so, ne? Das ist ein absolut surreales Land. Das gibt's sonst nirgends auf der Welt. In der Theorie, Kanada hat ja einen ähnlichen Status, aber kannst ja in der Theorie von Russland aus rüberlaufen, so, oder von China. Aber das ist halt nicht dasselbe. Man hat halt USA 4 verschiedene Zeitzonen, sämtliche Klimazonen der Erde kannst du da finden und so weiter. Das ist komplett mit Sugar. Das ist so großartig. Steve war auch schon ein paar Mal in den USA. Das ist so eklatant unterschiedlich. Wenn ich in Texas bin, in Florida, in Kalifornien, in Wyoming, ist alles anders. Ist immer, als würdest du ein anderes Land besuchen. Ja. Davon ab hoffe ich trotzdem in eine andere Richtung, als wahrscheinlich Sascha, dass die Dame gewinnt. Aber das sieht natürlich jeder anders.
So. Ich war ganz kurz vom Rechner weg, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Toilette noch nicht eingenommen habe. Ne?
Na toll, wir klären hier die Weltprobleme.
Ja, ich bin so ein bisschen ich konnte der Sache gar nicht folgen. Das war so ein US-interner Talk. Das ist natürlich auch logisch, weil der Sascha ja eine amerikanische Frau hat, lange in den USA gelebt hat. Aber Blackie und ich waren da total raus, ne, Blackie?
Nur.
Wir sind auch ein bisschen beleidigt.
Nö, gar nicht.
Dennis hat mich vor der Sendung angeschrieben und hat gesagt, dass wir den Fußball-Talk diese Ausgabe skippen. Ist ja auch nicht so, nicht spannend,
was passiert,
denke ich mal.
Gar nichts.
Und nö, gar nichts, überhaupt nichts. Nö. DFB-Pokal war auch nicht, ist überhaupt nichts passiert.
Wir können eigentlich ein bisschen über den Ballon d'Or reden. Da ist wiederum Sascha ein bisschen raus.
Jetzt und, hat er extra für Fußball vorbereitet und das ganze Regelwerk nochmal gelesen.
Ja, aber Ballon d'Or ist ja Fußball. Da wird nämlich der beste Spieler des Jahres gewählt, quasi.
Ja.
Und
es war kein Stürmer.
Es war kein Stürmer und es ist, der Ballon d'Or ist die, der prestigereichste Fußball.
Vielleicht nochmal Anmerkung, da ist ja auch noch den FIFA-Spieler des Jahres. Ja, Ballon d'Or wird von der Presse gewählt. Von der französischen Presse, glaube ich, ne? Von allen? Ist es nicht nur französische Presse?
Ich kann mich erinnern, dass sie irgendwie einen Typen aus Guatemala oder so gefragt haben, warum er
gewählt hat. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ein Teil Presse, dann die Teamkapitäne der wichtigsten Mannschaften oder so. Und dann stellen die immer so 1 bis 4 oder irgendwie so war das. Und alle Realspieler nominieren dann halt eine Vinny und Bellingham und hast du nicht gesehen. Und dann wird das irgendwie nach Punkten akkumuliert und dann verteilt und gegengerechnet und hast du nicht gesehen und dabei kommt dann halt eine Stimme raus. Und deswegen war das auch immer so glasklar, dass Messi und Ronaldo jedes Jahr gewonnen haben, weil die halt die beliebtesten Spieler der fucking Welt sind.
Ja, und dieses Mal erstmals beide nicht dabei, ne? Das ist, glaube ich, lange her. Letztes Jahr hat Messi ja noch gewonnen, keiner wusste warum so richtig. Na gut, für die WM.
Warte mal.
Für die WM nachwirken noch. Ja. Ja, Vinicius Junior, es hieß monatelang, dass es sicher sei, dass Vini Junior das Ding gewinnt. Ich bin ehrlich gesagt ein Riesengegner von diesem Menschen und von diesem Fußballer.
Ich glaube, niemand in Deutschland mag den.
Den mag keiner. Und was mich an der Sache so mega stört, ist, dass er immer in diese Rassistenopferrolle geht und dann bei der Pressekonferenz heult, weil ihn alle scheiße finden würden, weil er ja irgendwie eine dunkle Hautfarbe hätte.
Juckt niemanden, ne?
Das triggert mich jedes Mal, wenn er in diese Opferrolle geht, weil keiner mag ihn nicht, weil er schwarz ist, sondern weil er sich auf dem Platz teilweise wie also extrem unsportlich benimmt, für mich kein Vorbild ist, seiner Vorbildrolle nicht gerecht wird, weil als Weltstar im Fußball hast du halt die Aufgabe, dich so zu, also du bist halt das Vorbild von Millionen von Kindern.
Ja.
Und wenn du dich so benimmst auf dem Platz, dann bist du einfach kein gutes Vorbild. Und ich glaube, deshalb hat er dieses Jahr auch nicht gewonnen. Die Aktion mit Kimmich, die werden wohl alle sofort im Kopf haben, wenn sie an Vinicius Junior denken.
Der Ball, ne?
Ja, genau, der Ball. Da könnte ich persönlich reinschlagen. Ich weiß nicht, ob ich mich da hätte zusammenreißen können an Kimmichs Stelle. Das ist halt unsportlich, ohne Ende. So, und genau deshalb hat er den Preis nicht gewonnen. Und ich würde sagen, dass mindestens 75% der auf der Welt gesagt haben, aufgeatmet haben und gesagt haben, Gott sei Dank gewinnt er nicht. Und Rodi hat's gemacht. Das Geile ist, ich verwechsel immer Rodri und Pedri.
Vom Alter her ein bisschen auch schon
unterschiedlich. Ja, aber die Namen sind halt so ähnlich. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das ist lustig, ich habe einen Artikel geschrieben auf meinem Blog und habe dann genauso argumentiert wie hier jetzt, habe aber Pedri dazu geschrieben. Und dann kommen die Leute rein und schreiben, ja, Pedri, du hast doch gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, genau, weil ich den Namen verwechselt habe, habe ich keine Ahnung vom Fußball. Der Ärger, das triggert mich immer so ein bisschen. Aber ich finde, Rodri ist halt einfach ein Vorbild. Ne? Der hat halt die spanische Mannschaft so als alter, ich meine, das macht er ja bei Man City auch aus dem Mittelfeld heraus, als alter Typ angeführt und geleitet so ein bisschen. Ich habe eine Einschätzung gelesen von jemand, der gesagt hat, Rodri ist einer der Leute, die Kroos wurde da auch genannt, die einen unglaublichen Impact auf Spiel haben, weil sie irgendwie mit ihrer Spielintelligenz und ihrem taktischen Verständnis halt das Spiel leiten. Ja. Also man sieht ja auch bei Real Madrid, also das haben sie auch selber schon gesagt, dass sie noch keinen Ersatz für Kroos gefunden haben, der irgendwie im Spielaufbau sehr oft lange Pässe spielt. Ich erinnere nur, war das Tor? Das war der Pass auf Vinicius gegen Bayern. Aber ja, man sieht auch ganz, ganz viele Szenen von Real Madrid, wo Toni halt so einen Ball von hinten irgendwie in die Spitze spielt und zwei Ballkontakte später ist das Ding im Tor.
95% Accuracy oder was der auf das Jahr gesehen hat. Ne?
Genau, und Rodri ist halt auch so jemand. Und von daher, der Typ ist halt auch ein Vorbild irgendwie, der hat, glaube ich, keine Social-Media-Seite, hat seine Jugendliebe aus der Schule geheiratet. Das ist halt einfach ein Vorbildprofi.
Das ist aber ja widerlich.
Und der ist aber auch nicht so laut, ne? Der ist halt leise, ne? Macht seinen Job. Aber
er ist halt Sportler, durch und durch.
Genau. Er ist halt durch und durch Fußballprofi. Und wenn du aus der Premier League halt irgendwie 10 oder 20 Trainer fragst, dann würden wahrscheinlich alle Rodri rein aus Trainersicht Vinicius Junior vorziehen, bin ich mir relativ sicher.
Also ich meine auch gerade, wie du so schön gesagt hast, wie du Groß da nochmal angebracht hast. Groß ist ja vom Charaktertyp her auch ein ähnlicher Spieler gewesen, beziehungsweise halt auch wie ich vom Charakter her, weil der ja eigentlich auch immer relativ ruhig war. Ja, also klar, ja, er hat einen Podcast gehabt und so, ein bisschen Social Media, aber trotzdem jetzt nie der große Skandalfußballer oder irgendwas, sondern auch immer sehr fokussiert auf den Sport und auch vor allem immer sehr viel Liebe für den Sport ausgedrückt hat, der ja zum Beispiel sich dann auch immer drüber lustig gemacht hat, wenn irgendwie ein Spieler, der eigentlich noch relativ gut ist, irgendwie in die Arabischen Emirate oder sowas irgendwo hingewechselt ist, weil er immer gesagt hat, sowas versteht er nicht, man will doch auf Top-Niveau spielen. Und deswegen, ich finde Rodri eine interessante Wahl, aber ich habe so irgendwie im Hintergrund gehört, dass tatsächlich Vinicius Junior eigentlich kurz vorher noch vorne dran stand, ist dann aber irgendwie 1-2 Wochen vorher gab's wieder irgendwas, wo er sich halt unsportlich verhalten hat und deswegen auf Platz 2 gerutscht ist. Und man hatte ursprünglich aber Real Madrid schon gesagt gehabt, der wird gewinnen. Das war mit auch ein Grund, warum Real danach heulend gesagt hat, oh, wir kommen dieses Mal nicht. Man ist dann ja keiner unserer Spieler gewonnen.
Ja, richtig. Sie haben nur besten Trainer gewonnen,
genau,
die beste Mannschaft gewonnen. Und bei der Einzelwahl sind sie Zweiter und Dritter geworden. Ja, die hat man echt massiv über den Tisch gezogen, also die wirklich, armen Spieler. Alle gegen sie. Quasi.
Top 3 sind zwei Spieler von denen dabei, ne? Also deswegen Junior und Bellingham, so. Klar, logisch. Nee, ja, ihr seid komplett außen vor gelassen worden. Ja. So, ja. Also,
peinlich. Ist das peinlich?
Das ist also wirklich, ich find's auch ziemlich, ziemlich peinlich, so.
Wir kommen nicht, wenn wir nicht alles gewinnen, so.
Ja, ey, wie gesagt, ey, du gewinnst 3-4 Awards wieder, ja? Und trotzdem sagst du dann, ja, aber den in Anführungszeichen wichtigsten Award, den kriegen wir nicht. Also kriegt der Spieler von uns nicht. Nee, dann kommen wir nicht. Nee, jetzt sind wir mollig. Schmoll mal so ein bisschen, dann will ich nicht.
Deshalb war ich immer für Barca. Klar war ich immer für Kroos und so, hab dem das auch gegönnt, aber so im direkten Vergleich war ich immer für Barca, bin's auch heute noch.
Same, einfach damals schon wegen Messi. Ich war auch nie großartiger Ronaldo-Fan, deswegen immer eher Messi.
Ja. Also unterirdisch die ganze Sache und ja, so macht man sich nicht gerade beliebt. Und wenn da Kroos da jetzt nicht mehr spielt, ich bin jetzt kein riesen Rüdiger-Fan, von daher. Ja, ich meine, das ist ja wieder eine gute Mannschaft, wie man jetzt in den letzten Spielen gesehen hat. Bayern 5-1 rasiert,
4-0,
Real 4-0 rasiert, 4-0. Also Barca ist wieder da jetzt. Ne?
Da ist wieder der Punkt, sag ich dir, ja, da fehlt Groß. Da merkst du, genau, das ist es. Du brauchst jemanden, der die Bälle gescheit verteilen kann. Und der weiß, der den Überblick hat und alles drum und dran. Und das ist genau das, was auf Top-Niveau zumindest Madrid gerade fehlt.
Was ist, wie hat's die SGE am Mittwoch oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, geschafft, in Unterzahl gegen Gladbach zu gewinnen?
Also wir haben ja in der 15. Minute direkt eine rote Karte gekriegt gehabt, die auch völlig zu Recht war. Also da hat Theat Mist gebaut. Es war auch zwar eher aus dem Reflex raus, aber trotzdem meiner Meinung nach Mist. Das hat uns allerdings wunderbar in die Karten gespielt, weil es war genau das gleiche Phänomen wie gegen die Bayern. So ein bisschen, wir haben halt jetzt aktuell zwei Stürmer da vorne, die kontern können, die halt ultra gefährlich sind, sobald sie im Strafraum sind oder vor dem Strafraum schon sind. Und wenn du halt schnell bist und an allen vorbeikommst und spielerisch die Leute auch noch einfach dann austrippeln kannst und so, ja klar, dann spielt es uns in die Karten, wenn die ganze Zeit mit Ballbesitz auch drücken müssen, ja, weil die haben jetzt einfach einen Mann mehr. Und dann reicht natürlich einfach ein Konter aus, um die Sache umzubiegen. Und genau das war es gewesen. Also, wenn wir halt gerade Mannschaften haben zum Auskontern, dann kann ein Spiel, was du vorher vielleicht oder früher verloren hättest oder unentschieden gespielt hättest, kann jetzt dadurch einfach gewonnen werden. Einfach, das wirklich sind die zwei Stürmer vorne dran, plus hervorragendes Verteilen der Bälle. Ja, hast du jetzt dann auch heute sag ich schon gestern, Bochum, sorry, tut mir leid für euch, aber ihr werdet absteigen, das hat wehgetan. Aber da ja auch dann mal 7 Tore zu schießen mit 6 unterschiedlichen Torschützen war.
Ja, aber
auch,
die wichtige Frage ist doch irgendwie, ist Frankfurt jetzt in der Krise? Du kannst nicht gegen eine Mannschaft wie Bochum 2 Gegentore kriegen.
Das ist tatsächlich das einzige Negative, was ich zu dem Spiel sagen würde. Alles andere war im Spiel großartig.
Also, ich sehe Frankfurt jetzt eher irgendwie gegen den Abstieg kämpfen nach den 2 Gegentoren gegen Bochum.
Ist klar, ist logisch. Ich meine, Dritter sind wir jetzt gerade, das ist gefährlich. Ist nicht mehr weit weg bis zum unteren Tabellenteil. Also ja, ich habe schon ziemlich Angst.
Der Weg geht schnell,
wird schwer, ne? Ja. Und das wird kacke. Ich meine, wir spielen dann ja auch in ein paar Wochen gegeneinander. Ich hab schon jetzt sehr große Angst davor.
Ja, ich
was
auch.
Mich da so ein bisschen nervt, es war jetzt dann auch heute DFB-Pokalauslosung.
Ja,
hast du nicht mitbekommen?
Nee, hab ich noch nicht mitbekommen.
Okay, viel Spaß, Kofeld kommt euch wieder besuchen. Ihr habt ein Heimspiel gegen Darmstadt.
Aber der hat noch nicht ein Spiel verloren. Bei denen läuft's richtig, ne? Der hat die vom Abstiegsplatz irgendwie, der hat alles gewonnen und unentschieden gespielt.
Der hat auch jetzt hier 5-1 gegen Fürth gespielt.
Der ist auch kein schlechter Trainer. Der braucht halt nur eine Station, die zu ihm passt. Und das ist jetzt ja wohl so einmal, ja. München-Leipzig. Wow.
Nein. Wir haben Leipzig.
Ach so. Kracher in München, Leipzig empfängt Frankfurt. Uiuiui.
Ja. Bayern spielt gegen Bayer.
What?
Ja, und die Eintracht gegen Leipzig.
Oh, ist das eine geile Ausführung. Ich sehe es gerade. Bayern München, Bayer Leverkusen, Leipzig gegen Frankfurt. Das ist ja schon 2 Superspiele. Wer gegen Darmstadt klingt auch leicht. Ja.
Weißt du warum? Weil wir innerhalb von 10 Tagen 2-mal auswärts gegen Leipzig spielen müssen. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Vor allen Dingen, die waren ja, also das ist auch so ein Scherz. Ne? Ich möchte noch mal, also ich werde aus Borussia Dortmund auch nicht schlau.
Spielen hat mich aber gefreut. Das hat uns in die Karten gespielt, der Eintracht.
Ja, aber spielen in den letzten Spielen unterirdisch, verlieren in Augsburg, verlieren im DFB-Pokal in Wolfsburg, so, die sind halt auch nicht so stark, diese Saison Wolfsburg, ne, und gewinnen aber dann das Spitzenspiel gegen Leipzig, da fragst du dich, also wirklich, auch in der Champions League waren die Auftritte von Borussia Dortmund ja immer sehr, sehr gut, da muss ich persönlich als neutraler Fußballfan, die BVB-Fans sehen das vielleicht anders, aber als neutraler Fußballfan sage ich mir da stimmt doch die Einstellung nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Irgendwie kann Dortmund nur Spitzenspiel. Wenn sie gegen super Gegner spielen, spielen sie geil. Und gegen Graupen irgendwie verlieren sie. Da kannst du ja nicht dem Trainer einen Vorwurf machen. Das passt doch nicht zusammen. Du verlierst gegen die Gurken der Liga und haust dann Leipzig, die ungeschlagen sind in dieser Saison, haust du zu Hause weg.
Das Ding ist da zum Beispiel, deswegen ist Ähnliches ja auch wie bei der Eintracht damals gewesen, deswegen hat die Eintracht sich ja auch über Jahre hinweg den Spitznamen die Lounge Diva erarbeitet, weil es früher auch oft so war, du hast gegen die guten Mannschaften irgendwie sehr gut gespielt und gewonnen und gegen die schlechten hast du immer auf die Fresse gekriegt, so gefühlt. Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn wir gegen Bochum verlieren und die Angst ist bei mir immer da, dass die Lounge Diva wieder kickt. Die Angst ist immer, wie es auf 4-2 bei dem Spiel stand, ne? Kurzzeitig hatte ich echt für eine halbe Sekunde, oder sagen wir mal, für ein paar Minuten echt Angst, dass da jetzt noch irgendwie Scheiße passiert. Halbe Sekunde.
Oh, ich habe jetzt kurz Angst, jetzt ist sie weg.
Nee, ich hatte wirklich dann bis zum 5-2 hatte ich echt ein ungutes Gefühl.
Ja.
Aber das ist halt Standard Eintracht-Fan-Gefühl irgendwie so. Und ich denke, bei Dortmund ist es aktuell ähnlich.
Rate, wer Mamouche in seiner Elf hatte und damit seine Spitzenposition ausgebaut hat.
Ja, richtig so, sag ich doch. Wunderbar.
Ja, aber der Stern lag bei Kane und der hat 500 Punkte gebracht. Ich war kurz am Überlegen, ob ich Mamouche den Stern gebe. Weißt du, dann kriegst du dann 50% mehr
Punkte. Ja, aber wahrscheinlich bist du mit Kane bist du auch ein bisschen besser gelaufen. Ich glaube, der hat mehr Punkte gemacht gehabt.
Ja, hat er. Aber, ja.
Aber hätte sich wahrscheinlich nicht so viel gegeben, oder?
Ja, nicht so viel, nee. Ja. Aber ganz kurz noch aus Werder-Sicht das Ganze. Wir haben einen sehr, sehr souveränen Arbeitssieg in Paderborn, wo wir vor 2 Jahren ausgeschieden sind. Da war ich sehr zufrieden mit. Werder hat das einfach sehr souverän gespielt. Nicht überragend, aber sehr souverän. Ja, heute 1-4 in Gladbach. Wir waren ja bisher auswärts ungeschlagen. Sowas, so, nach 11 Minuten liegst du 2-0 zurück. Zwei fast Eigentore quasi.
Unser das war Keeper wirklich großartig scheiße.
Ja, und unser Keeper mal wieder, wo, ey, ganz ehrlich, wenn ich das höre, werde ich aggressiv, wo Leute über die Nationalmannschaft reden, etc., wo es heißt, Man City hätte Interesse, der macht in jedem zweiten Spiel einen Bock. Heute wieder mit seinem Fehlpass das 2-0 eingeleitet. Ey, der soll erstmal konstant irgendwie bei Werder-Leistung bringen und nicht in jedem zweiten Spiel einen Bock hauen. Dann können wir mal darüber reden, ey. Aber, also, sorry, für mich gehört Zetterer zum unteren Drittel in der Bundesliga, was Keeper angeht. Also, der ist so unkonstant, ich verstehe nicht, warum der so gefeiert wird. Also, der hat eine tolle Spieleröffnung, keine Frage, aber das war's dann auch schon. Der ist halt unsicher auf der Linie, es ist halt einfach so. Egal, rennt zu Ende, wir wollen über fröhlichere Sachen reden. Geh mal weg vom Fußball, dann kann der Sascha auch wieder aufwachen. Sascha, mein Lieber, du hast uns vorab in unsere coole Themenliste ein paar Sachen reingeschrieben. Was ich nicht so ganz verstehe, und da frage ich jetzt einfach mal nach, ist Nvidia App versus GeForce Experience Unity plus Unity Panel. Was ist besser? Was verstehe ich nicht? Erzähl mal.
Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Nvidia revampt ja die ganze Treibergeschichte. Die meisten Leute haben ja eine Nvidia-Karte, glaube ich, heute was 80%, 85% oder so. Und normalerweise hast du ja hier Rechtsklick im Kontextmenü dieses kleine hässliche alte Windows 95 Panel. Und dann hast du diese GeForce Experience Software. Weißt du, was ich meine?
Nvidia Systemsteuerung heißt, wenn ich es mache.
Ja, genau. Und sie haben ja jetzt schon seit einer Weile diese Nvidia App, nennt sich das, in der Beta. Und du kannst schon runterladen in der Beta. Die ist noch nicht, glaube ich, ganz released. Und die unified das beides in eins. Das heißt, dass du sowas wie die, es sieht aus wie GeForce Experience, nur ein bisschen slicker, nicht so bloaty. Hat aber auch alles mit drin, was du normalerweise in diesem, in dem Utility Panel machen würdest. Und ich bin da vor ein paar Wochen umgeschaltet darauf, bin mit der Beta gelaufen und die bedient sich sehr angenehm. So nach irgendwie gefühlten 10 Jahren nach diesem Rechtsklick-Menü und der GeForce Experience ist das sehr, sehr nice, weil du halt für deine Spiele die Frameraten festlegen kannst, VSync-Settings, Pro-Game und sowas, aber du musst nicht die blöde GeForce Experience benutzen. Ich weiß nicht, ob es jemand schon außer mir benutzt hat, aber ich glaube, wenn sie das komplett releasen, das wird eine ziemlich coole Sache.
Aktualisiert die sich dann auch selber? Weil das ist immer das Problem, dass man immer wieder Treiber runterladen muss.
Nee, das musst du schon selber machen. Er findet dir das und sagt dir, ob du
das willst.
Ob du das willst, du willst ja nicht immer. Manchmal willst du Rollback machen und so. Hat bessere Optionen für Driver-Rollback mit dabei. Kannst mal angucken, die gibt es zum Runterladen. Also ich fand sie instinktiv besser. Hat, glaube ich, jetzt mittlerweile hat sie Feature Parity zum alten System. Und hat sich ja nichts geändert. Dieses uralte Windows 95-Menü gibt's ja schon seit ich meine erste Videokarte habe. Und ich fand die App relativ cool. Deswegen weiß ich nicht, ob das jemand mal ausprobiert hat, außer mir.
Das ist ein guter Impuls. Vielleicht, die Community hat es garantiert schon ausprobiert, da gibt es den einen oder anderen. Aber vielleicht so als Tipp für die anderen. Ist es eine Beta oder was ist es?
Ich glaube, es ist noch in Beta, aber es soll jetzt irgendwann dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres wollen sie es komplett outrollen. Für diese Sachen, die du halt häufig machst, also Framerate für ein spezielles Spiel cappen oder bestimmte Settings overriden für ein Spiel oder so, das ist deutlich angenehmer, finde ich, weil das war ja in dem Control-Panel-Dingy, wo du es jetzt machst, ist es ja super krepelig. Das updatet sich nicht richtig und ist so sluggish zu bedienen und so. Und das finde ich angenehmer geworden. Der hat auch diese komischen Optimize My Game für mich Sachen, die es auch in der GeForce Experience gibt. Die habe ich noch nie benutzt, weil es mir irgendwie suspekt. Aber das ist auch alles damit reingerollt, weil ich weiß nicht, was der Marktanteil von Nvidia momentan ist. Ich tippe mal 90% oder so. AMD ist ja relativ, hat sich ja relativ verabschiedet, was das angeht.
Ja, aber zum Beispiel der Eduard, ein langjähriger Freund von mir, der hat eine, wie heißt die andere? ATE?
Nee, wie heißt die? 70% haben die ungefähr.
70, okay, weil Eduard hat ja eine und der schwört da ja darauf, weil er, wir haben denselben Monitor und bei mir schafft meine Grafikkarte nur 120 Hertz, auch aktualisiert, Firmware und so weiter, vorher irgendwie nur 60, also auf der höchsten Auflösung, ne? Und mit seiner Karte schafft die ja 240, ne? Aber für mich ist sowieso, ich kann gar nicht ohne Nvidia überhaupt was machen, weil das für das Streamen ja so wichtig ist, weil sie diesen NVENC-Encoder hat, der mir 60 Hertz und was weiß ich, eine hohe Auflösung möglich macht beim Streamen. Und das geht vielen Streamern, glaube ich, so.
Steam Survey an, ja, 77%, also de facto Marktherrschaft halt, ne? Ja. Was nicht gut ist, weil Competition ist immer besser.
Hm? Sind die nicht auch in den ganzen Playstations und so verbaut, Nvidia?
Das weiß ich nicht. Hatte da nicht noch
oder?
AI irgendwie ein bisschen Überlebensraum?
Ich habe keine
Ahnung. Das ist ja eigentlich nicht gut. Ich möchte eigentlich immer irgendwie zwei Sachen haben. Deswegen ist auch nicht gut, dass Intel jetzt so schwächelt und dass wir nur einen Grafikkartenhersteller haben. Guck mal, Sie haben jetzt die 5090, haben Sie auf nächstes Jahr verlegt, weil gibt ja keine Konkurrenz, keinen Druck. Und ich glaube auch, die werden sich nicht groß Sorgen machen, ob sie die Preise klein halten müssen, weil was kaufst du denn sonst? Ne? Intel ist ja, hat ja das Bett geschüttet mit seinen Battle Major, wie die Dinger heißen. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und wir haben halt ja jetzt ein Monopol so ein bisschen.
Ich habe gerade mal geguckt, PlayStation 5 hat eine AMD-Karte drin. Ein AMD-Chip.
Ja, es war mal ATI und dann hat AMD die gekauft und das ist alles irgendwie eins. Ne? Bei CPUs sieht es ein bisschen anders aus. Ich frage mich, ob Nvidia irgendwann mal in den Consumer-CPU-Markt einsteigt. Dann kann Intel endgültig zumachen. Ich bin nie ein Fan davon, wenn wir einen Marktherrscher haben. Deswegen stört mich auch dieses ganze, diese Publisher-Consolidation, die wir gerade haben. So, weißt du? Weniger große ist nie so gut wie viele mittelgroße. Jetzt alle jubeln, weil irgendwie Ubisoft halt platt geht oder so. Aber am Ende haben wir einen Publisher weniger und noch weniger Auswahl, weißt du?
Ich jubel da nicht. Ich will, dass Ubisoft weiterhin bleibt.
Ja, ich will, dass die gute Spiele machen, dass die bleiben, ne?
Ja, aber machen sie ja nicht.
Ich möchte ein neues Splinter Cell, bitte.
Ich glaube, die Splinter Cell wäre, glaube ich, mal wieder was Feines.
Ich glaube, ja, Marktanalyse. Ob die jetzt aufgekauft werden, ob Tencent sie aufkauft oder nicht. Also gut geht's ihnen ja nicht so viel, wie die gegen die Wand gefahren haben dieses Jahr. Kann ich mir vorstellen, dass die halt schon Geldprobleme haben jetzt.
Ja, dann lass uns mal den Sprung zum Gaming machen. Und da gibt's auch interessante Sachen. Und zwar ist diese Woche Dragon Age, wie wird's ausgesprochen?
Veilguard.
Veilguard. Wieso schreibst du denn Inquisition dann in das Ding? Was soll das?
Weiß ich auch nicht. Hab ich heute
es ist ein Skandal, wie du arbeitest redaktionell. Wirklich.
Das ist ganz schlimm.
Ja, bitte rausschmeißen.
Ich habe auch irgendwie viel unterschiedliches Feedback. Einige sagen, es ist das geilste Spiel des Jahres. Andere sagen, es ist totale Scheiße. Maris ist zum Beispiel mega davon überzeugt, dass es Bullshit ist, obwohl er irgendwie noch nicht eine Sekunde selbst gespielt hat. Aber seine YouTuber und so sehen das so. Ich weiß, dass Blacky gefällt. Was kann man dazu sagen? Da müsst ihr übernehmen, weil ich habe nicht ein Video darüber gesehen.
Sascha, hast du es gespielt?
Ja, ich bin nicht durch. Ich bin auch noch nicht wirklich weit, muss ich sagen.
Also durch bin ich auch noch lange nicht.
8 Stunden oder so?
Könnt ihr beiden ja mal anfangen. Ich habe nur 6 Stunden Streams geguckt. Also
mach mal. Ich habe jetzt ungefähr 30 Stunden gespielt. So, also ich glaube, das Wichtige so mal vorneweg, so, es gibt definitiv sehr berechtigte Kritik an dem Spiel, über die man sich sehr, sehr gerne unterhalten kann. Das wäre zum Beispiel, dass es nicht mehr so die Dark Fantasy ist, die es vielleicht noch in Dragon Age 1 und 2 war. Aber dazu muss ich dann auch wiederum sagen, in Dragon Age Inquisition war es auch schon nicht mehr so dark wie in 1 und 2. Also es ist eher eine Weiterentwicklung von Inquisition, kann man sagen. Was das angeht, es ist ein bisschen farbenfroher geworden, das stimmt schon. Aber trotzdem ist auch nicht, dass es hier irgendwie bunte Fortnite-Explosion in meine Fresse oder so ist. So ist es nicht. Ein weiteres Problem, was meiner Meinung nach das Spiel hat, ist, dass teilweise die Dialoge sehr, sehr cringy sind.
Spielst du es auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich spiele auf Englisch.
Ah, oh, guter Mann, Sascha spielt auch auf Englisch.
Ich spiele ja fast alles immer nur auf Englisch.
Steve macht die Nutte, der spielt auf Deutsch.
Inquisition habe ich lustigerweise auf Deutsch gespielt, aber auch nur, weil ein Freund von mir die eine Hauptrolle gesprochen hat. Aber ja, nee, das spiele ich jetzt wieder auf Englisch. Wie gesagt, die Dialoge sind teilweise, die sind schlecht geschrieben, die sind teilweise nicht gut. Aber es ist trotzdem jetzt alles nichts, wo ich sagen würde, dass es das Spiel dadurch jetzt ein schlechtes Spiel wird. Mir persönlich gefällt das Kampfsystem sehr. Das liegt mir, ich finde es gut, ich spiele es auf der Konsole. Mir gefällt schon grundlegend die Story an sich sehr. Ich mag einige der Nebencharaktere besonders, die sind teilweise ein bisschen quirky und so. Und das hat aber irgendwas, es gibt dem Spiel so eine gewisse Frische und ich habe da meinen Spaß dran. Aber ohne, dass es da irgendwie jetzt nicht mehr ernsthaft oder sowas wirkt, es passieren auch innerhalb des Spieles meiner Meinung nach genug schlimme Sachen, dass man trotzdem immer noch sagen kann, es ist schon ein ernstzunehmendes Rollenspiel, wo einfach zwei große Gottheiten, die böse sind, da sind und alle ficken wollen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde Game of the Year, aber es ist bei mir definitiv aktuell ein Contender. Ich habe sehr viel Spaß daran. Mir gefällt, wie gesagt, das Kampfsystem. Mir gefallen viele Charaktere. Mir gefällt die Welt an sich, wie es aussieht. Ich finde auch technisch auf der PlayStation macht es einen hervorragenden Eindruck. Es läuft rund, super alles. Also ich habe da sehr viel Spaß dran und ich freue mich auch, wenn der Podcast rum ist, dass ich dann direkt wieder rein kann.
Okay, okay. Sascha, du bist alter CRPG-Fan, das ist genauso wie bei mir. Baldur's Gate, ganz klar, wesentlich besseres Spiel. Bei Dragon Age, wie hast du das mitgemacht, das von, ich sag mal, Berserk-like, Game of Thrones-Niveau in Sachen Dunkelheit von Teil 1 zu diesem Modern-Day-Take?
Fortnite Candy, ja. Also ich würde auch sagen, es ist nicht full-on Fortnite, aber es ist schon heavy Candy-Graphics da drin. Also ich bin noch nicht ganz so weit. Wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, und es gibt nur die zwei Optionen, gut oder schlecht, würde ich wahrscheinlich eher zu schlecht tendieren. Was nicht heißt, dass es ein horrible Game ist. Das ist es nicht. Es ist nicht so schlecht, wie sie sagen. Und ich glaube, ein großes Problem davon ist, dass du das komplett furchtbare Marketing für dieses Spiel und das Drumherum von dem eigentlichen Spiel trennen muss. Ne? Sie haben sich ja richtig in die Nesseln gesetzt, indem sie das Spiel komplett falsch beworben haben und sehr politisiert haben. Und das ist halt nie gut für die Sales. Ne? Mhm. Im eigentlichen Spiel merkst du teilweise schon was davon, aber das ist gar nicht mein Hauptgripe mit dem Spiel eigentlich. Also ich bin jetzt, 8 Stunden oder so? Ich weiß es gar nicht drin. Und also ich bin auf PC, aber mit Controller, also so, ne, best of both worlds. Mhm. Und es ist eines der bestaussehendsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Also es
die
ist
halt Haarphysik, ne?
Engine. Die beste Haare, die ich im
Spiel gesehen habe. Stimmt, die Haare sehen richtig geil aus, ja.
Ja, bester Character Creator. Ich habe mir so einen geilen Charakter gemacht. Und die General, die Environments sehen super aus. Die Partikeleffekte, Fog, Licht. Also wirklich ein richtig, richtig
schönes Spiel. Reflektierende Wasser und so, ne? Das ist schon.
Also da kannst du nicht meckern. Da kann ich meinen Rechner richtig ausfahren und es läuft. Es läuft richtig gut. Also da kannst du nicht, technisch kannst du nicht meckern. Ich glaube, technisch ist das wirklich ein solides Spiel geworden. Dann hast du halt das Problem, dass es wirklich sehr bunt ist. Ich finde es zu bunt. Ein dunklerer Stil wäre besser gewesen. Und es ist nicht wirklich konsistent. Manche Charaktere sind ein bisschen mehr auf dem Candy-Spektrum, andere nicht. Und das, ja, ich glaube, es war ja eine Art Frage. Ich hätte es anders gewählt, aber auch da kann ich drüber hinwegsehen.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pixar-Film, ne?
Ja, was okay ist. Wie gesagt, für Dragon Age hätte ich es jetzt nicht gewählt. Und ja, also ich muss mich jetzt ein bisschen quälen, noch weiter zu spielen. Die Story hat mich noch nicht so gepackt, weil halt auch so viel leerer und schlechter Dialog drin ist und die Cringiness, die ist definitiv da manchmal. Ich bin noch zu keiner von diesen hier gedreadeten Vogue-Sequenzen gekommen, die sie irgendwo auf YouTube gepostet haben. Ich bin sicher, die kommen noch.
Eigentlich gibt es nur einen Charakter, wo du das sagen musst, aber ansonsten ist es, was das angeht,
optional,
ne? Es ist sehr, sehr optional. Also es wird hier von vielen auch einfach sehr stark so da hingeschissen, was es nicht ist. Bis auf, wie gesagt, ein Charakter. Und hey, okay, gut, kann ich verstehen, wenn es jetzt nicht unbedingt dein Gusto ist. Aber wegen einem Charakter ist nicht das ganze Spiel schlecht.
Das geht ja ins Marketing zurück. Das Problem war ja, sie haben ja von vornherein, ja, unser Game Director ist trans, wir haben mit trans Writers und dies und das. Ist ja okay, ist ja cool, aber damit bewerbt doch nicht euer Spiel, weil das ist ein surefire way, das halt zu politisieren. Bisher, klar, du hast deine Pronouns da im Charakter-Creator total bescheuert und die Population ist schon halt, weiße Männer findest du nicht viel. Okay, whatever, kann ich drüber hinwegsehen, wenn das Spiel gut ist. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird. Wenn es noch schlimmer wird, würde ich mein Urteil da ändern. Aber daran beurteile ich es erstmal nicht. Weil das Gameplay und die Story ist ja eigentlich das, was es halten soll. Mit dem Gameplay habe ich so ein bisschen meine Probleme, dass das Combat, ja, mir fehlt der alte CRPG-Combat, weil es ja doch sehr Hack and Slash ist das richtige Wort, ich weiß es nicht.
Ja, ist ein bisschen wie Anthem, ne? Die haben dieses Primer Detonator System aus Anthem übernommen.
Ja, das finde ich richtig geil, das macht mir richtig Spaß.
Ja, manche Leute mögen es, ich finde es langweilig, ne? Dadurch werden deine KI-Kameraden sind jetzt eigentlich nur noch zwei weitere Skills.
Ja, genau, die sind nur Skills eigentlich, ne?
Ich benutze als Heiler und dass ich mir vorbereiten, dass ich jemanden in die Luft sprengen kann.
Genau, die sind halt Skills, ne? Ansonsten machen die nichts. Du hast keine Option, dass du ihn zum Beispiel steuerst. Das war ja auch so cool an Dragon Age 1, also beziehungsweise wenn du CRPGs generell spielst, ne? Deine ganze Party ermöglicht dir ja, dass du im Prinzip 5 Hauptcharaktere hast oder 4, ne? Und wenn du in Dragon Age Veilguard jetzt nur noch quasi dich hast und du kannst ja nur dich aktiv lenken und dann hast du die beiden, die Prime und Detonaten, dann sind die eigentlich nichts weiter als zwei Tasten, die du nicht auf dem Controller drückst, direkt. Mehr sind die nicht mehr.
Ja,
also das macht das ein bisschen, boah.
Es ist ein bisschen stale, finde ich jetzt, der Combat für mich. Ich weiß nicht, ob da mehr kommt. Das sind die großen Skilltrees da. Die haben mich auch noch nicht so mega begeistert. Die sehen schön aus. Wie übrigens auch das UI in dem Spiel fantastisch ist. Also,
sieht cool aus.
Wenn du nur hinguckst, ist es eines der schönsten Spiele ever. Ne? Auch der Skilltree und so. Ja, ja, ich bin jetzt gerade, was habe ich denn gemacht? Ich habe diesen ersten fetten Drachen, glaube ich, besiegt in der, ich habe vergessen, wo das war. Der erste große Bossfight, der war
in
eigentlich
der Dockstadt, cool. War, glaube ich, ja. In Dock City war das, glaube ich, ja.
Also ich glaube, mein größtes Problem ist noch, dass man immer noch dieses Live-Service-Gerüst unten drunter erkennen kann, was das Spiel ja mal war. Mhm. Weil im Ende, das, was ich jetzt gemacht habe, die letzten paar Stunden war, du bist in deiner Floating Sky Fortress und dann gehst du auf irgendeine Quest-Mission und wirst am Ende wieder zurückgebeamt. Ja, ich habe nie das Gefühl, halt, dass ne? ich wirklich, ja, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich in so einer Welt unterwegs bin, weil ich mache den letzten Schlag am Bossmonster und dann plupp, beamt er mich wieder in meine Basis und der Loot poppt auf und so ein bisschen, weißt du?
Ja. Das
Gold, was rumliegt und dann steht da Gold Currency und sowas. Also das hätte man noch ein bisschen mehr, glaube ich, believable machen können. Und die Städte auch fühlen sich nicht an wie Städte, sondern gut, die alten Games hatten auch schlauchartige Level, so ist es nicht, aber ja, es ist nicht sehr lebendig und die Zivilisten, die da rumstehen, sind halt auch nur Models. Du kannst dein Schwert schwingen und keiner reagiert irgendwo drauf, wenn du die halben Leute durchhackst und so. Das macht es ein bisschen unbelievable und dann halt der Loot ist sehr shiny und Boxes, die aufpoppen und so, was Spaß macht, aber es ist auch eine Frage der Erwartung vielleicht. Es ist definitiv kein Skyrim oder Baldur's Gate oder sowas. Ich würde es eher als Action-RPG vielleicht sehen?
Ja, so sehe ich es auch. Also natürlich, klar, wenn wir jetzt uns angucken, was Baldur's Gate 3 gemacht hat, was ja meiner Meinung nach auch über alles erhaben ist, es ist für mich eines der besten Spiele der letzten 15 Jahre. Das ist ja wirklich großartig. Das ist es nicht. Das habe ich von dem Spiel persönlich aber auch nicht erwartet.
Muss
hat
auch nicht jedes Spiel sein.
Ne? Nee, natürlich, klar, logisch. Ich hatte das aber auch schon, wie gesagt, seit Dragon Age 2, für mich war Inquisition schon ein komplett anderes Spiel als 1 und 2. Und das ist für mich jetzt einfach nur eine logische Fortführung von Inquisition und nicht von 1 und 2.
Ja.
Und so ist es halt. Spiele verändern sich natürlich. Ich sage auch, ich bin ein riesengroßer Final Fantasy Fan. Ich habe ein Final Fantasy 8 Tattoo zum Beispiel auf der Wade. Ist mein Lieblingsspiel of all time. So, und es waren früher alles Turn-Combat-Games, ja. Und heutzutage sind es aber halt auch keine Turn-Combat-Games mehr. Sind auch nur noch Action-RPGs, kannst du sagen.
Ich habe mir übrigens Diablo auf den Penis tätowiert.
Das freut mich für dich, aber das ist ein ziemlich kleiner Diablo. Ist traurig.
Ja.
Die 8-Bit-Variante.
Die 8-Bit-Variante, aber es hat nur für 7 Pixel gereicht.
Ja. Nee, also, pass mal lieber auf, wie du mit mir redest, Freundchen, ja? Denk mal über deine zwei Gegentore am Wochenende nach.
Entschuldigung, ich habe so nicht 4-1 verloren und SG, noch eine rote Karte so geholt.
Quasi Augsburg-Niveau.
Und ja, also wie gesagt, es kommt drauf an, was erwartest du von dem Game. Und ich finde, für das, was es ist, ist es doch schon sehr, sehr gut. Es hat definitiv seine Makel, aber so wie im Internet draufgehauen wird, das finde ich völlig unverdient. Also, ja. Das ist einfach eine Sauerei, weil es da irgendwie so dargestellt wird, als was es nicht ist.
Nur dazu aber das liegt ja am Marketing, das sage ich ja. Wenn du das verkaufst, wenn ich dir hier den geilsten Apfel verkaufe und dann beißt du rein, ist die Zitrone, dann hey, ist ja eine Zitrone, vielleicht ist es die geilste Zitrone ever, aber es ist halt kein Apfel. Und deswegen finde ich, dass hier das Marketing
Das ist ein
decent Action-RPG, aber es ist kein BioWare-CRPG. Das würde ich definitiv nicht sagen.
Ja. Ich finde, das Spiel ist so ein bisschen kein Labor of Love. Also von dem, was ich jetzt gesehen und nicht gespielt habe, aber mit, keine Ahnung, 6 Stunden Stream direkt angeguckt. Ich habe so 4 Stunden Game-Dev-Analysen mir angeguckt diese Woche. Was Sascha sagt, ist richtig, dass das halt, also meiner Ansicht nach, dass das unheimlich politisiert, das Spiel. Und wenn da schon so viel an Lager ist zwischen, ich will das jetzt einfach liken, weil ich das liken muss, damit ich nicht mit den Pennern, die das haten, in einem Lager bin, ne? Mhm. Dann sorgt das schon dafür, dass das einfach eine schlechte Public Perception hat. Die Dialoge scheinen mir super, super cringe. Und das liegt daran, das hat SkillUp in seinem Review so gut gesagt, das fühlt sich so an, als wäre immer Human Resources mit dir in einem Raum, während die reden. Keiner hat den Mumm, richtige Jokes zu cracken oder mal ein bisschen anzuecken. Und das sorgt dann auch dafür, dass das Spiel an sich hat halt nicht so diesen Gravitas oder die Schwere, die du mit Dark Fantasy verbinden würdest. Wenn alle auf so Modern-Day-English reden, Das ist dann
ja gut, halt das ist ein, komisch. Das ist auch eine ganz schlimme Sache, dass das dieses moderne Englisch ist, was in diese Fantasy-Welt gar nicht reinpasst. Aber das glaube ich nicht.
Aber es ist zum Beispiel wieder dann Sache, es ist Fantasy. Für mich kann Fantasy fucking alles sein. Also das ist das. Ich weiß, es gibt Leute, die diese Immersion brauchen. Ich persönlich brauche es halt nicht. Und natürlich klar, Skill-Up hast du gerade gesagt gehabt, ne, ja. Dennis? Lustigerweise ist gerade Skill-Up ist so eine Geschichte, weil es gab ja auch die ganze Kontroverse rum, welche Leute kriegen Keys, welche Leute kriegen keine Keys von ja. EA. Ja. Skill-Up, wo es von vornherein relativ klar war, dass er höchstwahrscheinlich eher ein negatives Review raushauen wird, hat zum Beispiel einen Key gekriegt. Wohingegen andere Leute, die wahrscheinlich auch was Negatives gesagt hätten, keinen bekommen haben. Da hat EA sich meiner Meinung nach auch keinen großen Gefallen getan, das so zu machen. Das war sehr, sehr dämlich. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Leute noch mehr anti dem Spiel gegenüber sind. Aber was jetzt zum Beispiel passiert, weil mit Skill-Up, das ist ein sehr beliebtes Review von den Leuten da draußen, gerade von den Leuten, die sehr gegen das Spiel sind. Du kannst dir teilweise angucken, wenn du jetzt bei anderen Creatern unter deren Reviews schaust, die das Spiel eher positiv bewerten.
Mortismal Gaming zum Beispiel.
Ja, die das Spiel eher positiv bewerten, wirst du gefühlt jeder zweite Kommentar ist dabei, aber Skill-Up hat gesagt, guck dir mal vielleicht nochmal Skill-Up, weil vielleicht änderst du ja deine Meinung dann doch. Und das finde ich halt dumm. Also, ja,
das liegt daran, weil das Review ist halt so quotable, ne? Der hat echt ein schönes Review geschrieben, wo ganz pointiert, du einzelne Phrasen nehmen kannst und da haben ganz viele Leute drauf reacted und dann verbreitet sich das ja wie so ein Lauffeuer, ne? Guck dir mal das Skill-Up-Review an, die meisten werden bestimmt nicht die 50 Minuten Review geguckt haben, um ehrlich zu sein. Und es gibt halt, also du kannst ganz, ganz viel an dem Spiel kritisieren, also auf ganz vielen Ebenen, weil du setzt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber den Leuten, die zum Beispiel 1 und vielleicht auch noch 2 gefeiert haben. Das sind ja aber mittlerweile 16 Jahre oder so ist das ja her.
Allein hier Inquisition ist 10 Jahre her.
Ja, genau, Inquisition ist 10 Jahre her, ne? Und in der Zeit ist ja auch eine andere Generation an Gen Z, Gen Alpha, was weiß ich nicht, rangezogen. Und die willst du ja auch ins Boot holen. Und das sorgt ja auch dafür. Willst du die damit jetzt belasten, dass die das Gefühl haben, ich habe die anderen 3 Teile nicht gespielt? Da brauche ich mir den Teil hier nicht kaufen. Es geht ja um Neukundenakquise. Das macht das unheimlich schwierig, ein gutes Spiel zu schreiben. Zumindest wenn man eine Serie fortsetzen will. Das ist dieses große Problem zwischen Serialization und ich möchte Bestandskunden halten, aber ich muss auch mit Neukunden wachsen. Ab einem gewissen Zeitpunkt hast du einfach so viele Produkte, die sich mandatory anfühlen vorneweg, dass die so einen hohen Entry-Fee machen, dass du es gar nicht mehr gucken willst. Ne? Das ging ja ganz früher ganz vielen Leuten so, die mit Dune anfangen wollten. Dune brauche ich jetzt auch nicht mehr lesen, gibt irgendwie 6 Bücher. Game of Thrones, die sind ja schon in Staffel 5, jetzt brauche ich auch nicht mehr, ist egal. Und dann schreibst du halt ein Spiel, das nicht so ganz zu der Story passt. Und da gibt es natürlich auch Idioten, ne, die das Spiel spielen, um das jetzt einfach zu haten. Da fallen mir so einige YouTuber und Streamer ein, die das einfach auch doof spielen und dann, ne, ohne jeglichen Grund und ohne jede Basis. Ich find's richtig, wenn Sascha sagt, er findet jetzt nicht so den Spaß daran, weil ich hätte mich auch gewundert, wenn ihm's gefallen würde, weil es ist einfach nicht die Art von Spiel, soweit wie ich Sascha aus keine Ahnung wie vielen Folgen gehört habe.
Aber zum Beispiel wie heißt es, God of War, 2018, fand ich super, aber da, ist mit welcher Erwartung du reingehst, würde ich sagen.
Ja, God of War 2018 war aber auch richtig, richtig gut, ne? Hat vielleicht eines der besten Combat-Feedback-Systeme, die jemals gemacht wurden, ne? Also ich jeden Schlag mit dieser scheiß Axt fühlst du.
In meiner Steam-Library eines der wenigen Games, die ich, glaube ich, gehundertprozentet habe.
Das ist geil.
Aber zu Dragon Age eigentlich, jetzt um mal eine Ebene höher zu gucken, was eigentlich wichtig ist, ist das Spiel jetzt finanziell erfolgreich oder nicht, weil Publisher heute wollen ja keine Singleplayer-Games mehr machen.
Nee.
Ja? Und dann EA hat ja nicht gerade viel Glück mit ihren Singleplayer-Games. Ne? Jedi, wie hieß es, Survivor oder sowas, gegen die Wand gefahren.
Aber kommt ein dritter Teil, ne?
Ja. Und was die Suits da oben jetzt brauchen, ist ein Singleplayer-Game, was sich gut verkauft. Weil die Narrative ist normalerweise immer, Singleplayer-Games kauft keiner, weißt du? Hier, unser Apex Legends, das macht so und so viele Millionen im Monat, dann machen wir doch keine Singleplayer-Games mehr. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es sich gut verkauft, damit wir weitere Singleplayer-Games kriegen, weil das ist eigentlich meine größte Sorge, es gibt nicht mehr viel davon. Ne?
Ja, zumindest auf AAA-Budget, das stimmt. Schlecht dafür spricht ja, dass BioWare heute oder gestern gesagt hat, die machen keine DLCs für das Spiel. Das riecht so nach, DLCs sind schon gestrichen, die brauchen gar keine weitere Arbeit reinstecken.
Ja, also Sales waren nicht so super. Also sie haben ja wohl irgendwie, das war ja auch so ein Development Hell Project, ne, seit 10 Jahren. Ja. Also Gewinn machen sie nicht wirklich dran. Die hatten jetzt was, 90.000 concurrent auf Steam, also schon nicht schlecht, aber für so ein Multi-100-Millionen-Dollar-Projekt wahrscheinlich reicht es leider nicht. Ich muss auch sagen, ich hätte es mir auch nicht gekauft, wenn ich den Key nicht umsonst bekommen hätte. Ich weiß nicht, es ist tricky. Es gibt ja auch so viel gutes Zeug, was jetzt rauskommt zur selben Zeit.
Ja. Ich hätte es mir zum Beispiel nicht gekauft, wenn nicht, also ich, mein Plan war tatsächlich gewesen, es nicht zu spielen. Ich habe eigentlich gesagt, ach nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber dann hat ein Freund zu mir gesagt, auf dessen Meinung ich sehr viel Wert gebe, der hat gesagt, ey du, ich glaube, das Spiel wäre genau das Richtige für dich. Und da habe ich gesagt, ah ja gut, wenn du mir das sagst, dir vertraue ich, dann habe ich es mir gekauft und hat in dem Sinne recht behalten. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Aber sagen wir es mal so, zumindest von den Verkaufszahlen her, war das ja erstmal ein relativ guter Start gewesen. Auf Steam hat es direkt irgendwie COD von Top-Sales weggedrängt. So. Auf den Konsolen hat es sich eigentlich auch einigermaßen gut verkauft. Also ich denke schon, dass es grundsätzlich sich erstmal nicht schlecht verkauft hat.
Ist auf jeden Fall kein AAA-Jahr, glaube ich. Ne? Also ich glaube,
also ich bezweifle
alle hinter den Erwartungen.
Ja, ich bezweifle, dass es die Staying Power von Baldur's Gate hat oder so ein Game. Ja. Weil es ist auch relativ linear und dadurch halt weniger redurchspielbar, glaube ich.
Es gibt ja auch irgendwie
wiederspielbar.
Ich hatte gelesen, das kann ich jetzt nicht verifizieren oder so, ich hatte gelesen, es gibt irgendwie 4 Entscheidungen in dem Spiel, die das Ende alternieren. Und wenn du die triffst, ne, dann wie oft spielst du es durch?
Das mit den Entscheidungen hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich bin das ja gewöhnt von Mass Effect oder so, dass du auch mal richtig Arschloch sein kannst, weißt du? Ich fand es immer sehr mild, was du den Leuten an den Kopf hauen kannst. Ich möchte auch mal richtig fies sein. Und das hatte ich bisher noch keine Gelegenheit. Vielleicht kommt das noch, ich weiß
nicht. Das stimmt auch so ein bisschen, bin ich auch der Meinung. Also du kannst hier nicht ganz der Arschloch-Charakter sein, aber es gibt halt schon, also ich würde sagen, ich habe jetzt eine von diesen 4 Entscheidungen, würde ich jetzt mal behaupten, gehabt, wo du schon ein bisschen in Anführungszeichen ein bisschen was Schwerwiegenderes entscheiden musst. Ja. Aber ansonsten, ja, also so ein bisschen, es hat nicht diese Entscheidungsgewalt, wie du es gefühlt bei Mass Effect hattest oder bei anderen BioWare-Titeln schon. So, das stimmt, das kann ich auch unterschreiben. Das fehlt so ein ganz klein bisschen.
Ja. Vielleicht kann man, müssen wir weiter abschließend sagen, das Spiel ist für Leute, die wie Blackie eine grandiose, große Story haben wollen, ohne viel Schnickschnack dazwischen, das zwangsweise Flair bietet, aber auch gerne übersehen wird. Also, die werden richtig viel Spaß haben. Leute, die ganz klassisch BioWare 2001 bis 2008 erwarten, eher enttäuscht.
Naja, aber für mich, also der Character Creator rettet es. Also wenn ich mir einen guten Charakter machen kann, das bringt mich durchs halbe Spiel immer. Was hab ich? Ich poste euch mal meinen Charakter in die Crew hier.
Ich habe Steve in Dragon's Dogma 2 nachgebaut. Er findet immer noch, er sieht nicht so aus, aber das ist immer noch mein Lieblings-Character Creator.
Mobbing. Ja. Es ist aber halt schade, dass sie es geschafft haben, durch das Drumherum das Spielen dieses Spiels zu einer politischen Entscheidung zu machen. Und das willst du nie für dein Spiel. Du willst nie, dass Leute sich entscheiden müssen, ob sie politisch oder nicht dein Spiel unterstützen durch diese ganze Drumherum-Diskussion. Das ist fast schon schade, weil das von dem eigentlichen Spiel halt so viel ablenkt.
Ja. Ja. Steve spielt weiterhin WoW und farmt Marken.
Nö.
Nee, bist fertig?
Also spielen kann man das nicht nennen. Sorry, ich habe gerade ein bisschen gegessen und euch zugehört. Also ich quäle mich da durch. Ne? Ich habe meinen WoW-Account gekündigt und habe aber noch irgendwie 3 Wochen oder so und versuche so viel Marken wie möglich zu holen, beziehungsweise so viel Zets wie möglich zu holen. Aber das Event ist ja eine totale Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ich weiß, dass viele feiern, aber anfangs gab es super wenig Marken. Da hat man also, keine Ahnung, 5 Time-Dingsbums-Runs machen müssen für 3 Marken. Dann haben sich alle beschwert. Dann Blizzard panisch in der 2. Woche zumindest für die Quests außerhalb dieser Zone kriegst du plötzlich 8 bis 10 Marken. Das heißt, diese ganzen Jubiläums-Event-Sachen bringen immer noch 3. Aber wenn du rausgehst in das neue Add-on, kriegst du für alles 5. Also welche Quest machst du? Kriegst du 8 bis 10. Also welche Quest machst du? Und dann geht das auch relativ schnell. Ich habe jetzt irgendwie 4 Tier-2-Sets freigeschaltet. Also ganz neu, ne? Also für das Event wurden, falls Sascha das nicht verfolgt hat, wurden die alten Tier-2-Sets, das legendäre Paladin-Set, wurden neu gemacht in hochauflösenderer Variante.
Mit Glow-Effekten.
Genau, also es sieht richtig gut aus, finde ich persönlich. Und das Einzige ist, ich glaube, das hat Maris gesagt. Nee, warte mal. Ist egal, wer es gesagt hat. Ich glaube sogar Dennis hat es gesagt. Weiß ich nicht. Dass alle damit rumlaufen und es halt total scheiße ist. Und du freust dich darüber und willst natürlich auch gleich tragen. Aber ich glaube, Maris hat es gesagt. Alle laufen damit rum und deshalb ist es wieder so ein bisschen entwertet, falls langweilig ist.
Aber boah, boah.
Aber das kratzt mich persönlich ja nicht.
Spielst ja für dich selber, ne?
Richtig. Und ich weiß nicht, ob Blizzard wieder die alte Strategie fährt und sagt, das gibt's nur in dem Event. Das heißt, ihr müsst es farmen. Man hat ja auch noch bis Januar Zeit, also man hat ja wirklich richtig viel Zeit dafür. Hm. Oder bis Februar sogar? Ende Januar?
Ich weiß nicht. Ende Januar war es, glaube ich.
Und oder dann irgendwann sagt, ja, jetzt kriegen es alle für umsonst. So, dann heulen wir natürlich rum, dass wir wieder für Arbeit machen mussten. Und ich muss viele Sachen machen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Wie gesagt, ich habe jetzt 4 Sets. Ich habe das Schönste finde ich persönlich, ehrlich gesagt, das Death Knight Set.
Das, was dann du mir vorher gesagt hast, du findest, sieht gar nicht so aus wie Arthas.
Also ich finde, finde ich nicht. Aber es ist einfach sehr, sehr schön. Dann kommt das Paladin-Set, was glaube ich jeder mag. Ich habe so nach der Reihenfolge ausgewählt, wie schön ich die Sets finde. Dann habe ich mit Druide geholt und dann Warrior. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das neue Set ich finde das alte, ist es das Might-Set? Ich meine, es ist Might.
Nee, Might ist Tier 1.
Okay, verwechsel ich immer. Dann weiß Wrath. Ich auch nicht
jetzt. Wrath ist das, glaube ich, ja.
Mm. Also das finde ich das neue Set um Welten besser als das alte. Ich fand das alte immer nicht so schön, auch wenn ich es damals natürlich hatte. Aber so das neue sieht sehr viel besser aus, zumindest am Drehnei. Und und ansonsten, also vier habe ich jetzt noch. Was ich ganz schlimm finde, ist Demon Hunter und hier Rufer, Evoker, nee, wie heißt das Grundding, Evoker. Die Drachen? Evoker. Nee, ich meinte jetzt die Rasse von diesem
Draktier,
genau. Das finde ich nicht so schön, aber das werden ja sowieso so viele Teile ausgeblendet. Und es gibt auch einige Sets, wo ich sage, die muss ich nicht farmen. Irgendwie zum Beispiel Mage finde ich ganz schlimm, Schamane finde ich ganz schlimm.
Ich finde Warlock sieht noch ganz schick aus.
Ja, genau, Warlock finde ich auch noch ganz schön. Und Dennis ist straight weiter und sagt, das werden die in den letzten Monaten oder so für ein Apple und ein Ei raushauen. Deshalb Dennis widersteht noch, will sich's aber auch noch holen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich farm's nur, wenn ich's für ein Apple und ein Ei kriege, weil ich nie Retail spiele. Außer zu, wenn Addon rauskommt, dann spiele ich irgendwie eine Woche bis 4 Wochen, je nachdem, ne? Dann sieht mich das Addon nie wieder. Ich habe auch dementsprechend wenig Transmogs, Drachen, hast du nicht gesehen, ich habe von allem fast gar nichts.
Es gibt auf dem Jubiläum so ein Drachen-Event, so ein Mount-Event, auch nicht direkt für Marken, sondern du hast ja jede Woche die Quest, nimm irgendwie an deinen Feierlichkeiten teil, so.
Ja.
Hast du so ein Reiter, der sich dann auffüllt nach und nach. Und da ist irgendwie dieses Mount-Event dabei. Und dann steht da jemand vorne und sagt an, hier, setz dich auf das Mount. Und daran ist mir erstmal klar geworden, ich habe gedacht, ich habe eigentlich ganz gute Auswahl an Mounts. Aber also ich mache von den 15 immer so 2 bis 3. Und ich staune. Ich
glaub, mein Rekord waren 7. Da hatte ich echt Glück gehabt in der Auswahl.
Ich staune wirklich, wie viele Leute da irgendwie alle Mounts haben. Also um mich rum haben immer alle alles. Und ich denke mal, ey, was zur Hölle ist passiert? Aber die muss auch wirklich viel gefarmt haben dann dafür. Keine Ahnung. Ich find's mal krass, wie wenig Mounts ich habe eigentlich. Naja. Aber also richtig Spaß macht's mir nicht. Ich habe halt Bock auf die Sets und deshalb mache ich's. Und wie gesagt, in 3 Wochen ist das eh vorbei. Bis da muss ich die ich will, zusammen haben. Aber ich spiele nach wie vor sehr, sehr intensiv Torchlight Infinite. Ich gehe jetzt in die 3. Woche. Nee, warte mal.
Zweite oder dritte?
Nee, ich fange jetzt die 3. an, glaube ich.
Ja, okay.
Und ich bin nach wie vor begeistert. Mein Char, ich habe jetzt irgendwie noch einen anderen Char hochgespielt, weil ich mit meinem an so eine, auf Tier 8 an so eine Wandgefahr, ich bin oft gestorben und so und habe gefühlt, mich entscheiden müssen zwischen, ich mache mehr Survivability und vernachlässige meinen Schaden, aber dann reicht der Schaden nicht mehr oder umgekehrt. Ich weiß, dass irgendwie keiner dieses Spiel mag. Eben Lecky hat letztens gesagt, er hat es nicht mehr als bis Level 10 geschafft.
Ich habe ich habe nicht weitergespielt, das ist alles. Ich habe aber nicht gesagt, dass es schlecht ist.
Aber du hast gesagt, die Optik ist nichts für dich. Es ist halt ein chinesisches Entwicklerteam. Und ich finde, sie haben es eigentlich ganz europäisch gelöst. Aber ich bin ja auch kein Fan von dieser Anime-Asia, diesem typischen Stil. Aber das Spiel macht mir so viel Spaß, dass ich darüber echt hinweggucken kann. Ich meine, den Charakter, den ich jetzt spiele, ist eine Meerjungfrau, ja. die auf ihrer einen Flosse.
So Ariel oder was?
Ja, so ungefähr. Die auf ihrer einen Flosse durch die Gegend schwimmt und dann immer so eine Wasserpfütze hinterlässt. Also das ist auch, ja.
Aber das ist doch auch so ein Free-to-Play-Kram, so unethisch monetarisiert, oder?
Nö, überhaupt nicht. Du hast einen Battle Pass, den kannst du kommen, da kriegst du so relativ viel. Sagen wir mal, 90% sind optische Sachen, die du kaufen kannst. Und 10% sind halt so Pets, die du als Begleiter hast, die Boni haben können. Oder halt irgendwie die Drop-Chance erhöhen. Und die kannst du auch kaufen. Aber das kann man jetzt sagen, okay, das ist Pay-to-Win, ist es auch, aber wirklich in einem kleinen, sehr, sehr kleinen Rahmen, der auch nicht wichtig für das Spiel ist. Es gibt dir halt einen Vorteil, aber es ist ein Singleplayer-Hack-and-Slay, das heißt, es gibt keinen Wettkampf gegen andere. Von daher, das ist der einzige Pay-to-Win-Aspekt, diese kleinen Begleiter. Aber ich habe jetzt drei, die alle die Drop-Chance erhöhen und einen davon habe ich mir über den Shop gekauft. Und sonst nur gefarmt. Also das ist, es ist nicht so schlimm, wie es gesagt wird. Und das Spiel ist nach wie vor, also alle hassen's. Ich kenne niemanden, der es mag, außer mir. Maris lästert immer so mega darüber. Aber keine Ahnung. Ich liebe es und für mich ist es das bessere Hack and Slay als Diablo 4. Sehr viel besser sogar, weil das ein vernünftiges und funktionierendes Endgame hat, sehr motivierend auch ist und sich viel vom PoE auch abgeschaut hat, was total sinnvoll ist. Und so ein PoE Light ist ja genau das, was viele wollen. Nämlich irgendwie nicht so eine krasse Tiefe, aber schon eine Tiefe. Und auch die Season jetzt hat der Dennis wieder gesagt, ist vom PoE abgeschaut. Aber hey, lieber gut abgeschaut als schlecht, irgendwie sich was Eigenes ausgedacht. Siehe Blizzard mit Diablo. Von daher, so ein kleines Singleplayer Hack and Slay, was irgendwie nichts hat außer einem Battle Pass und ein kleines Entwicklerteam hat, macht das besser als das große Blizzard mit ihrem Diablo. Wir springen nur so hoch, wie wir müssen. Das muss man einfach mal so sagen. Also für mich, ne? Ja. Gut. Habe ich jetzt hier wieder monologisiert und Werbung für Torchlight gemacht. Nach der letzten Ausgabe gab es Kritik an Blacky. Und ich möchte mich mal vor ihn stellen und sagen, dass ich die Kritik sehr übertrieben finde.
Ist so.
Also wirklich lächerlich übertrieben, Leute. Ey, ihr müsst echt mal die Kirche im Dorf lassen, ja? Also ich weiß, dass viele sehr empfindlich sind. Das habe ich ja auch. Ich mache jetzt 100 Jahre Podcast, auch Solo-Podcast. Und es gab natürlich auch Stevenio Talks. Damals, dass es der einzige Podcast war, wo ich einfach mal schlechte Laune hatte und Miesmacher war. Auch dann gab's sofort Mails irgendwie, ja, man würde den Podcast ja zum Entertainment hören und für gute Laune. Und wenn ich so schlechte Laune hätte, soll ich doch bitte keinen Podcast machen und so. Das finde ich eigentlich sehr, sehr übergriffig, weil jeder hat mal gute und mal schlechte Laune. Und mich hat's auch, ich will nicht sagen gestört letzte Woche, aber mir ist es, oder ans Bein ist es aufgefallen, dass Blacky sehr viel hasst und sehr viel ihn aggressiv macht. Ich glaube, dass Blacky da einfach die falschen Worte für wählt. Weil ich glaube nicht, dass Blacky ist so ein geschmeidiger Typ, dass ihn irgendwas aggressiv macht. Und ich glaube auch nicht, dass er das Wort Hass so meint, wie er es verwendet. Von daher möchte ich mich einfach mal vor dem Blacky stellen und einfach sagen, dass ich diese Kritik sehr überzogen finde. Sie ist natürlich bei uns angekommen, ich habe sie gelesen. Aber bei uns darf man auch mal schlechte Laune haben und auch mal irgendwie einen miesen Tag, ohne dass man irgendwie sich dafür in die Eier treten lassen muss von der Community. Denk mal daran,
Ich würde mich gerne hinter Blacky stellen, du vor ihn und dann machen wir zusammen die Seesäge.
Wieso machst du es immer so eklig? Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben, denkt mal daran, dass das hier drei Menschen sind, ne, oder vier heute, die in ihrer Freizeit einen Podcast machen, ne, und ich will nicht sagen, wir schulden euch nichts, weil ich schulde euch natürlich was, aber alle anderen nicht. Wir machen das hier freiwillig, keiner außer mir bekommt Geld dafür. Und
wie, du hast bezahlt?
Ja, ich hab ja Patreon. Das zähle ich jetzt mal dazu, auch wenn es natürlich Spenden sind, aber ja, so, und deshalb möchte ich das einfach nochmal sagen, ihr Lieben, dass ihr aber auch vielleicht mal euch da ein bisschen selbst reflektiert und drüber nachdenkt, ob ihr bei jeder Kleinigkeit dann Kritik in so einem Ausmaße äußern sollt.
Gut. Erstmal vielen Dank, dass du dich jetzt gerade so vor mich stellst, Steve. Liebe Leute, ich habe auch das alles gelesen, was ihr geschrieben habt, so ist es nicht, ne? Für mich ist halt Fußball einfach ein sehr, sehr emotionales Thema. Also es ging ja hauptsächlich um die Fußballaussagen in der Kritik.
Ich habe mich da jetzt persönlich nicht angegriffen gefühlt. Das muss ich vielleicht auch nochmal trotzdem dazu sagen, weil ich finde, am Ende ist es ein Thema wie Fußball. Auch wenn mir Fußball sehr, 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 sehr wichtig ist, ist es am Ende halt dann doch nur Fußball. Und wenn man da nicht auf einer dieselbe Meinung hat, dann finde ich das absolut okay, in Ordnung, vertretbar, stört mich nicht. Ich finde es auch lustig, wenn mir dann vorgeworfen wird, ich wäre kein Fußballfan. Dann ist es so, wenn ihr das anders seht als ich, das ist für mich in Ordnung. Ist halt so, ja. Gerne auch weiterhin Kritik schreiben. Das ist, soll jetzt nicht heißen, dass ihr hier nicht irgendwie was Kritisches schreiben dürft. Auf gar keinen Fall. Und ich habe das, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr mit Humor genommen. Also, ja, wenn den einen oder anderen da das so ein bisschen das Hörgefühl dadurch in der Folge verloren gegangen ist, dann, ja, sorry, tut mir leid. Aber wenn es halt, wie gesagt, beim Fußball wird es bei mir manchmal emotionaler und kann zumindest sagen, dass, ja, vielleicht hat Steve recht, dass die Wortwahl nicht die passendste war. Aber die Kernaussagen, die ich getroffen habe, da stehe ich trotzdem hinter und muss auch sagen, dass gerade in der Fußballbubble, in der ich mich bewege, sehr viele Leute sehr ähnlich denken wie ich, und da geht's jetzt, und das sind jetzt nicht nur Eintracht Frankfurt Fans, da sind viele Fans aus anderen Vereinen, die da eine sehr, sehr ähnliche Einstellung zu haben wie ich.
Ich möchte dir dazu direkt mal in den Rücken fallen.
Gerne.
Und dir sagen, dass es nicht nur mal Fußball war. Du hast, glaube ich, in der Sendung 5-mal gesagt, irgendwie, das macht mich aggressiv, das hasse ich. Das war auch zu anderen Themen, aber ist auch egal.
Ja, ich sage ja, die Kritik, die gekommen ist, hat sich hauptsächlich auf die Fußballaussagen bezogen. Okay. Das meinte ich nur. Deswegen habe ich ja gesagt, Fußball in dem Fall nur.
Lass weiter, weil juckt. Und Blackies wahre Liebe ist Dragon Age, und das wissen wir alle.
Ja, gut. Vor allem, ja, das ist, ich liebe nur Dragon Age. Ja.
Dann sind wir beim Bereich Filme und Serien. Und da hat Dennis unsere Liste geschrieben, Dennis Villeneuve ist der geilste, ich habe Arrival mal wieder geschaut.
Denis Villeneuve, ganz, ganz kurz. Ich war die Tage krankgeschrieben, bin auch noch nächste Woche krankgeschrieben. Und habe dementsprechend ein bisschen Zeit gehabt, Filme zu gucken. Und jetzt könnt ihr euch das aussuchen. Ich kann euch entweder erzählen, was mir beim Doktor passiert ist, oder über die Serie und über die beiden Filme, wenn ihr die nicht kennt. Ich empfehle die nur ganz kurz. Arrival, wer den noch nicht gesehen hat, fantastischer Sci-Fi-Film. Und Old Henry ist der beste moderne Western. Das ist eher ein Indie-Film.
Ich will gerne wissen, was vom Arzt passiert ist. Sowas interessiert mich immer.
Ich auch.
So, ich hatte einen Toilettenvorfall am Freitag und hatte ziemliche Schmerzen. Und bin dann zum Arzt, weil meine Frau mich dazu gedrängelt hat, und ich habe panische Angst vor Ärzten, also wirklich richtig schlimm, ich gehe nicht gern zum Arzt, zu gar keinem. Und bin dann rein, und die Freitagsärztin ist eine andere als meine reguläre, und die ist ein bisschen harscher. Und so wie die mit mir umgegangen ist, war das eher wie beim Zivildienst, ne, so auf Kommando, ne? Haben Sie das, machen Sie das. Machen Sie das, das, das. Und dann geht die auf einmal raus und kommt wieder rein und meint, jetzt legen Sie sich mal bitte auf das Bett, auf die Liege und das Gesicht zur Wand. Und ich so, oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und sie so, ja, wird für uns beide nicht so schön. Geht sie wieder raus, kommt wieder rein und sagt so, Vaseline war alle, aber ich habe Bepanthen. Das tut jetzt am Anfang mehr weh, aber hinterher ist dafür angenehmer.
Wow.
Oh Gott. Und ich lieg da, ne, Blick Richtung Mekka. Und hoffe auf das Beste. Und der hat die zwei Finger aber mit so einer Geschwindigkeit mir reingedreht. Ich dachte, ich falle gleich runter, was ja gar nicht geht. Ich leg ja gegen die Wand, ne? Auf jeden Fall. Und ich denk so, oh, und sie dann so, ja, hier ist nichts. Ich geh mal tiefer, vielleicht liegt's vorne bei der Prostata. Und dann denkst du, die ist durch mit ihren Fingern, da kriege ich den Rest von der Hand reingejagt. Und wie die dann so aufhört, gucke ich sie an. Sie guckt mich an, ich meinte so, das war ein Gefühl. Also es war jetzt nicht scheiße, aber ich glaube, ich brauche das nicht nochmal.
Danach in die Augen geguckt, schön.
Ja, hier war das.
Gab's denn wenigstens noch eine Prostata-Massage irgendwie zum Abschluss? Mit Happy End oder so?
Nee, gar nicht.
Okay, schade.
Hey, aber Bepanthen ist Wund- und Heilsalbe, ne?
Ja, also, wow. Ich weiß, aber hinterher war es angeblich besser, als was ich.
Du hast doch den Arsch offen, ehrlich.
So in etwa.
Ja. Okay, danke für diese, schöne Geschichte.
Bitteschön.
Blumig ausgemalt, deine Geschichte. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz komm, weil wir gerade bei persönlichen Anekdoten sind.
Sascha,
dann du hast, hier steht in unserer Liste, mein Discover-Flug aus der Hölle. Erzähl mal.
Oh, Oh Gott, ja, das ist schon so lange her. Ja, ich habe es aufgeschrieben im Moment, weil ich mich noch so geärgert hatte. Ich bin ja viel geflogen jetzt Ende dieses Jahres zu, hin und zurück. Und Discover sind die einzigen, die irgendwie Orlando, Frankfurt, glaube ich, noch direkt anbieten. Aber es ist eine Schrott-Airline. Ne? Das ist die von Lufthansa ausgelagerten Fernflüge mit lowerem Budget irgendwie. Mhm. Und auf diesem einen Flug, wann, das war es im August, im September, ich weiß gar nicht, da kam auch alles, alles zusammen. Alles, was an so einem Flug schief gehen kann, ist halt auch irgendwie schief gegangen. Es fing schon an, Flughafen, alles dicht, Parkhaus zu, ich konnte nicht parken. Ja, weil unser fucking Orlando-Flughafen aus allen Nähten platzt. Dann musste ich auf dem Overflow-Parking parken und dann mit dem Bus hin und all solche Sachen. Last Minute zum Schalter und dann, ja, sie haben ja gar keinen Sitzplatz. Ja, wie, ich habe keinen Sitzplatz. Und du musst ja für Sitzplätze immer Reservierung extra bezahlen. Ne? Beim Buchen kostet ja irgendwie 30 Euro, wenn du einen Sitzplatz haben willst. Und das war dann irgendwie, war weg. Wie weg, ja. Dann habe ich natürlich irgendwo so einen fucking ganz hinten Kloplatz bekommen. Ne? Und schnell ins Flugzeug gehetzt. Flugzeug ist natürlich voll. Die AC hat nicht richtig funktioniert. Es war viel zu heiß im Flugzeug. Furchtbar. Ja, da war meine Laune eh schon unten. Und dann noch eine Stunde auf dem Runway gesessen in dem heißen Flugzeug. Weil natürlich Verspätung. Der USB-Ladeknopf an meinem Sitz war natürlich kaputt, dass ich mein Phone nicht laden konnte. Und da war ich dann schon, habe ich einfach, okay, machst jetzt Augen zu, hörst dein Hörbuch so lange, bis die Batterie leer ist und und schaffst es über den Flug. Und dann der komische Typ neben mir stellt sich einen Kaffee und ich denke mir, ha, was macht der denn? Stellt den Kaffee jetzt auf diese Armlehne drauf. Da dachte ich mir, na, das ist aber gefährlich, wenn der denn da drauf stellt. Und natürlich will er sich die Jacke ausziehen und haut mit dem Ellenbogen dagegen und kippt mir seine Kaffee, seinen kompletten Kaffeebecher in den Schoß rein. Ja, mit dem schönen Kaffee mit Milch und Zucker, schön heiß und klebrig und alles. Und nicht irgendwie so auf den Sitz oder aufs Bein, sondern so richtig in die Crotch rein, in die Mitte. Ne? Schön Hose nass. Ja, zum Glück war Milch und Zucker drin, dass nicht mehr ganz so heiß war, aber habe ich dann die nächsten Stunden gesessen mit nasser Hose, nasser Unterwäsche und nassem Sitz. Das ist richtig, du kannst ja nicht weg. War natürlich rappelvoll das Flugzeug. Hallo, kann ich woanders hin? Nee, ja, alles voll, so ein bisschen mit der Serviette abgetupft, aber was willst du machen? Und das war eine, sitz mal 5 Stunden mit einer kaffeenassen Hose, wo noch Milch und Zucker mit drin ist. Absolut furchtbar. Es war aber so warm. Zeit, ne? Ja, es riecht auch. Und aber es war sehr so warm, das war bei der Zeit, wo wir gelandet sind. War es wieder trocken. Hatte ich nur so einen großen, so einen schönen braunen Fleck vorne in der Hose drin, was aussah, als hätte ich mich eingeschissen. Und
nach
ich hatte
vorne
meinen,
oder was? Ja, ja, der hat die Hose gedreht, Steve, weißt du?
Ja, und ich hatte aber mein Telefon im Schoß liegen, das heißt, es ist auch über mein Telefon rübergegangen und ist irgendwie in den USB-Port reingelaufen und das Phone hat nur irgendwie hier Debris in USB-Port angezeigt und ich konnte es nicht mehr chargen. Ja? Ich habe es zu Hause dann gecleant und dann ging es wieder. Aber, und dann so ein fucking 9-Stunden-Flug mit einer Kaffeehose. Er hat sich noch entschuldigt, der Typ, aber ne?
Oh, hätte man vielleicht auch ein bisschen schlauer irgendwo hinstellen können, den Kaffee. Ich hätte schon Theater gemacht mit dem Typen, irgendwie. Das war das Allerletzte.
Ja, es ging so schnell. Er guckt so, hä, stell das da. Da ich mir, hä, ob das gut ist, wenn er das da abstellt, zack, bumm, zu spät, ne? Weil du kennst ja diese dünnen Armlehnen irgendwie.
Ja,
ja. Ja, und dann zum Abschluss kam mein Koffer natürlich als Allerletztes aus dem aufs Gepäckband, bis alle anderen schon weg waren, weil keine Ahnung warum. Und er kam nass raus, weil die ihn irgendwo im Regen haben stehen lassen. Ja, ich habe ja auch keinen Hartschalenkoffer, sondern der war richtig schön durchgenässt, dass oben alles nass war. Da wollte ich nur noch amok laufen. Da dachte ich, okay, fuck it, dieser Tag. Weißt du, so Tage, wo alles einfach kacke ist. Dann, da war ich so wütend, da muss ich das aufschreiben, damit ich zumindest mit euch meinen Schmerz teilen kann. Weil nicht, dass ich Discover dafür interessieren würde.
Natürlich nicht. Mit das Geld zurückverlangen nach so einem Flug.
Ja, aber dass der Kerl überhaupt auf die Idee kommt, den Kaffee auf eine Armlehne abzustellen.
Ja, to be fair, es ist super wenig Platz da und er hatte seinen Rucksack oder was das da war unten mit drin und konnte sein Tischchen nicht, keine Ahnung, aber ja. Diese Economy-Sitze sind aber auch, das ist so eng geworden, Economy-Fliegen.
Ekelhaft, ja, ja.
Keinen Spaß mehr.
Ist wirklich so.
Und du kannst ja nicht mal euer Business und so schön, aber ich bin noch nie Business geflogen, wenn das nicht irgendwie via Cheap im Upgrade oder irgendwelchen anderen Sachen, weil das ist ja nicht irgendwie, dass es das Doppelte kostet von einem Economy-Flug, sondern das ist dann gleich irgendwie das Fünffache, sodass du nicht mal sagen kannst, oh ja, okay, jetzt splurge ich mal, sondern das ist dann gleich irgendwie $5,000 oder sowas.
Ja.
Die würden dich auch stehen lassen im Flugzeug, wenn es legal wäre.
Ja, hast du die Sitze gesehen, wo ich glaube, es von Boeing oder was, wo die sich überlegt haben, du kriegst mehr Leute in die Economy rein, wenn du das Flugzeug slightly höher baust und dann hast du eine Reihe an Sitzen drunter und dann wie über so einem
Doppeldeckerbus, wo du auch nicht ganz gescheit gerade laufen kannst.
Genau, dann ist eine Doppeldeckerschicht quasi über dir und dann so versetzt, sodass du quasi dann aber immer den Arsch von dem vor dir auf Augenhöhe vor dir
hast. Ach du Scheiße.
Wie die Tiere, ne? Du wirst alles wirklich, du bist einfach...
Dafür hast du mehr Platz nach links und rechts. Das ist die Begründung, die Boeing dafür gegeben hat. Wer weiß, wie für lange, aber für den Moment, ich meine, es war Boeing, da hast du mehr Platz nach links und rechts. Aber der Hauptkommentar unter jedem TikTok, jedem YouTube-Video, das man über dieses Sitzding setzt, sieht, dass immer, ich kann es kaum noch abwarten, für $500 hinten halt Economy zu sitzen, mir furzt einer ins Gesicht.
Ja.
Immer Gewinnmaximierung irgendwie auf Kosten der Armen oder der normalen Leute. Das ist echt krass. Und es ist jetzt schon eine Zumutung. Wenn ich die 12 Stunden zu Sascha Michel fliege, denke ich auch immer, alter Schwede, ey. Aber gut. Wie gesagt, das Upgrade ist unbezahlbar für uns Mittelständler, sage ich jetzt mal. Von daher haben wir gar keine andere Wahl.
Ja. Sprich da für dich. Blackie ist reich. Aber.
Genau, ich bin reich.
Beim Hinflug beim letzten Mal wurde ich ja irgendwie, weil sie meine Reservierung verdödelt hatten, wurde ich ja geupgradet in den Erste-Klasse-Bereich. Und das ist ein Unterschied, den man sich gar nicht vorstellen kann. Also es ist wirklich.
Oder was hast du ein Glück gehabt?
Ja, habe ich wirklich mega Glück gehabt. Und das war auch echt so ein schöner Flug. Und du kriegst so leckeres Essen auch. Ich habe noch nie so gut gegessen wie in diesem Flugzeug irgendwie. Du denkst, was ist denn jetzt los?
Musst du dich da rauszerren. Ich will wieder zurück.
Ja, ich will nochmal weiterfliegen hier.
Ich wohne jetzt hier.
Aber das Klientel, was da sitzt, ist schon sehr speziell. Ne? Ich habe mich dann so ein bisschen umgeguckt. Mit denen willst du auch eigentlich nichts zu tun haben. So.
Ja, spielt keiner Torchlight, ne?
Nee, keiner. Und ich habe extra noch alle gefragt.
Können wir mal eine Runde Torchlight spielen?
Ja.
Das ist meine
zwei neue Klassengesellschaft, Wife. Ne? So ist es. So ist es. Damit du auch wahrscheinlich am besten noch, dass du noch mehr erste Klasse Leute da reinkriegst und mehr Platz für die hast. Die anderen werden zusammengefercht. Naja. Dann kommen wir jetzt wirklich mal zu Serien und Filme. Dennis Villeneuve, den Tipp haben wir gerade schon gegeben. Sascha, du hast aufgeschrieben Superman und Lois, Season 6, dieses Low-Budget-Ding.
Das einer außer mir.
Nee, das ist so wie Torchlight und bei mir Torchlight, das auch keiner spielen will.
Das ist so mein Guilty Pleasure. Das ist eine CW-Show, also ist halt das Budget entsprechend, ne? Aber es ist jetzt in der 4. Season, ich kann es echt empfehlen. Das ist echt eine gute Show. Die wurden jetzt gecancelt und die letzte Season ist so eine verkürzte Season, damit sie es noch zu Ende bringen dürfen. Aber wirklich, wirklich gut.
Warum wurden die gecancelt? Weil Superman nicht schwarz ist, oder?
Nee, nimm mal an.
Einschaltzahlen.
Ja, CW ist ja eh in der Krise irgendwie seit die ganze, also sie haben nie, seit Supernatural hatten die, glaube ich, keinen großen wirklichen Hit noch irgendwie. Und früher war das so, dass du hast was produziert und das dann an die Streaming-Channels verkauft. Das geht wohl jetzt irgendwie nicht mehr so gut und die sind ja am struggeln dauerhaft, aber ist eine coole Show. Ist halt, ne, Superman Clark Kent moved zurück nach Smallville und ist da halt Vater mit seinen Kindern und dann things happen. Also low budget, aber wirklich gut geschriebene Show, finde ich. Für eine Show. Also besser als hier die Justice League Movies oder sowas auf jeden Fall.
Ich kenne nur den TikTok-Clip, wo er in so eine Kneipe reingeht oder in Diner und zu dem Typen sagt, fass meine Frau nicht an. Und dann kommt dieser Zack Snyder-Moment, wo der den Superman pusht und er kann ihn nicht bewegen. Wo sie straight up diesen Gag geklaut haben aus Superman bei Zack Snyder.
Das hatte die alte hier, wie hieß die alte Superman-Show, die es früher gab in den 80ern.
Auch Superman und Lois, oder?
Das ist 90er mit dem asiatisch aussehenden Dean oder so hieß der?
Ja, genau, Dean irgendwas. Ja, das hatten sie immer schon, ne? Einer will ihn umrempeln und der steht da einfach wie eine Wand.
Ja, da war doch auch die von Desperate Housewives, glaube ich, dabei, ne?
Ja, genau. War die gut, die Show? Ich weiß es nicht so ewig.
Ja, ich habe die damals echt gerne geguckt.
Ich habe die damals auch ganz gerne geguckt als Kind.
Ich nicht. Die hat Sendeplatz weggenommen für die wichtigen Sachen. Batman, die Animated Series, Pink Panther, das war der wichtige Shit in meinem Leben.
Ja, für A-Team und ein Colt für alle Fälle.
Ja. Du hast mir ja damals den Colt für alle Fälle empfohlen, noch in der alten Zusammensetzung des Podcasts. Ich habe den geguckt, ich fand den super langweilig und das hat ja mit dem alten Colt für alle Fälle überhaupt nichts mehr zu tun gehabt.
Ja, ach hier, der Fall Guy Movie.
Ja, genau.
Ja, das ich nenne es nicht Remake, Reboot, ist leicht inspiriert von dem alten Fall Guy.
Wirklich also sehr leicht inspiriert.
Ja, war eine gute Comedy, fand ich auch. Bis aufs Ende hast du ja fast keine Connection dazu. Aber das war einfach ein guter Movie ohne Brain, fand ich.
Ja, Folgermovie hat mich auch, also es war seichte, nette Unterhaltung.
Ja, war okay, aber mehr auch nicht. Gut. Dann haben wir noch die großen 5, bevor wir hier Feierabend machen. Achso, noch eine Sache. Sascha, du hast aufgeschrieben, Seth MacFarlane macht aus Dungeon Crawler Karl eine Serie. Was heißt das?
Angeblich, war jetzt in den News. Ob es stimmt und wie es wird, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass es cool wird. Ich weiß nicht, habt ihr das Buch gelesen?
Nein.
Ja, natürlich wieder nicht. Steve, ne? Ich lese nicht. Super geiles Buch. Ist, weiß nicht, Fantasy, Science Fiction, irgendwas in between. Aber es ist im Prinzip ein, ja, wie nennt sich das Genre, Lit-RPG-Buch. Also, ist ein Typ, die Erde wird von mehr oder weniger so einem galaktischen Alien-Verein übernommen und die verwandeln die Erde in eine Dungeon-World, wo mehr oder weniger alles in einen Dungeon verwandelt wird. Und du musst entweder hochleveln und weiterkommen oder sterben. Ja, und da geht halt um diesen Typen, diesen Karl, der ist irgendwie einer der wenigen, die das überleben und in diesen Dungeon reinkommen. Und weil er gerade irgendwie, seine Perserkatze ist ihm gerade weggelaufen und er rennt in Unterhose raus und überlebt deswegen und landet dann halt mit seiner Katze in Unterhose in diesem Dungeon und muss 18 Level von diesem Dungeon überleben. Und wenn er unten rauskommt, das ist wie so ein bisschen, wie heißt der Film, Running Man, weißt du, so eine TV-Show. Mhm. Die ganze Billion von Aliens gucken alle zu und das ist halt so ein tödlicher Dungeon, wo du hochleveln musst und jeder hat einen Levelscreen auf einmal und hat Stats und Fähigkeiten und so. Und die müssen halt irgendwie überleben und bis zum letzten Floor kommen, damit sie ihre Freiheit zurückverdienen. Mhm. Und wirklich geiles Buch. Und Seth MacFarlane ist irgendwie attached und sie wollen es verfilmen. Und ich habe hohe Hoffnung und bin aber auch ready, enttäuscht zu werden. Aber das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es bestimmt auch als Audiobook oder so.
Das ist denn das hier schon wieder für einen Rassismus hier? Denkst du wohl, ich höre nur Audiobooks oder was?
Hast du es nicht mal gesagt?
Rassist!
Aber es ist krass, weil das halt ein sehr mature 18 plus lustig und blutiges Ding ist.
Ich bin ja ein riesen Fan von Seth MacFarlane, aber es gibt auch Sachen, die ich von ihm nicht so gerne mag. Also diese Star Trek Serie, die er gemacht hat.
Die war hervorragend, die war besser
als Star Trek. Ja, das sagen alle. Ich fand die so boring und so albern und das hat überhaupt nichts mit dem Flair irgendwie der alten Star Trek Sachen zu tun.
Absolut.
Das weiter weg geht es eigentlich gar nicht.
Es war mehr näher an Star Trek dran, wie das, was Star Trek aktuell ist.
Ja, das kann sein, aber ich finde, also das alte Flair haben sie überhaupt nicht eingefangen. Das hat mit Star Trek einfach überhaupt nichts zu tun.
No, sorry, da bist du komplett wrong. Das sind die Originalschreiber der alten Serie und alles. Das ist wirklich, das Star Trek Flair ist da drin.
Finde ich überhaupt nicht.
Wenn du nur die ersten 2-3 Episoden geguckt hast, dann vielleicht nicht, weil es fängt am Anfang, ist es super klamaukig und das ist deswegen, er muss es halt verkaufen als Family Guy in Space, mehr oder weniger, weil keiner ihn eine Star Trek Show machen lassen wollte. Und sobald du über die ersten 2 Episoden weg bist, die Pilotdinger, die gedreht wurden, danach ist es eine komplett andere Serie und wirklich, wirklich gutes Star Trek.
Okay,
also, du hast zwar immer noch hier und da natürlich so ein bisschen den Seth MacFarlane-Humor drin und manche Missionen, auf die gehen, sind ein bisschen lustiger gestaltet so, aber vom Grundprinzip her fühlt sich das halt an wie eine Star Trek-Folge, wie eine Next Generation-Folge.
Okay. Dann muss ich da noch eine Chance geben, weil ich habe 3 Folgen geguckt und als dieser komische Alien da auf seinem Ei sitzt, habe ich gesagt, alles klar, ich bin raus.
Und gerade der Alien, der auf seinem Ei sitzt, mit die Familie von ihm und mit dem Kind dann auch, gerade die ganzen Folgen sind super
krass und gut. Storylines.
Ja.
Okay, kann ich mir nicht vorstellen, bei einem Alien, was auf dem Ei sitzt. Egal. Ich guck mir das noch mal näher an, weil alle sagen, wie toll das ist und ich habe 3 Folgen geguckt und gesagt, wovon redet ihr? Das ist totaler Bullshit. Aber sonst, Seth Farley hat viele gute Sachen gemacht, von daher. Gucken wir mal, wie die neue Serie wird. Zum Schluss haben wir hier so eine neue Rubrik, mein lieber Sascha. Du musst leider mit einsteigen. Und die heißt Die großen 5. Und heute ist Dennis dran. Das heißt, Dennis sagt nacheinander 5 verschiedene Sachen und du musst sie von Ranken. Platz 1 bis 5 einordnen. Von 1 gut bis 5 schlecht.
Ja. Ihr kriegt eine Wahl. Also ich habe 2 mir überlegt. Das eine wäre 5 Schauspieler, die euch in einem Biopic spielen sollen. Also 1 wäre dann das most likely.
Sehr gut.
Und das andere ist 5 Sequels besser als der erste Teil. Sequel muss jetzt nicht zwangsweise der erste in der Reihenfolge sein. Kann auch Teil 4, Teil 5, Teil 6 sein oder so. Aber es darf nicht der erste sein.
Machen wir die Schauspieler.
Würde ich auch sagen. Finde ich auch besser.
Okay, gut. Steven Seagal.
5.
Von meinem Körperumfang her würde ich sagen, und seinem aktuellen müsste ich ihn eigentlich sehr hoch einstufen, damit es ungefähr passt. Aber bei dieser Russen-Arsch, nee, der kriegt auch die 5. 5.
Ja, Sascha, Steven Seagal.
Ja, es gibt ja diese Bar, wo wenn etwas so schlecht ist, dass es dann überschwenkt in gut. Das ist nicht der Fall. Also auch 5, würde ich sagen.
Okay, gut. Auf Platz, also der nächste wäre jetzt Johnny Depp.
Oh.
1.
Ja, ist ja schwer zu sagen, du weißt ja nicht, was noch kommt, oder?
Ja, aber das Problem ist, wir haben die Erfahrung gemacht, die Eins ist immer, wir haben immer die Eins bis zum Schluss gelassen und dann kriegst du halt Günther Güttler oder irgendwie sowas. Und daher, ich bin ein riesen Johnny Depp-Fan und mag alles, was er gemacht hat, von daher ganz klar die Eins. Ich glaube, der könnte mich auch ziemlich gut spielen.
Ja, ja, vom Alter her vor allem auch.
Ja. drei sag ich.
Ich sag zwei.
Okay. Daniel Day-Lewis.
Das ist auch gut, ne?
Das ist der größte Schauspieler aller Zeiten.
Nö, für mich nicht. Drei.
Das sagt mir kaum was. Ich kenne den, glaube ich, gar nicht. Deswegen vier.
Okay. Blackie?
Ich nehme die drei.
Du nimmst die drei.
Okay. Daniel Day-Lewis kennst du vielleicht aus Letzte Mohikaner, Lincoln.
Gangs of New York.
Gangs of New York war der so großartig.
Ja. Seine größte Rolle wird immer wahrscheinlich der Will Be Blood bleiben. Das ist die, für die immer zitiert wird. Aber ja. Gut, der nächste wäre Vin Diesel.
Ach du
Kacke. Eins.
Eins. Ich sag auch, Vin Diesel geht bei mir auf die Eins, Bruder.
Vier. Ich trag auch Unterhemden.
Vier.
Auf die Eins, der auch Körperform von mir doch sehr passend. Haare habe ich ein bisschen mehr aktuell noch, aber ansonsten sage ich auch, Vin Diesel, der kann auch mit dem Auto, der spielt gern Dungeons and Dragons, der ist cool,
Jedes Mal, wenn ich den auch im Original, in seiner Originalstimme höre, sage ich, Digga, räusper dich doch mal, Alter. Räusper dich doch mal, du hast einen Frosch im Hals.
Ja, ist ein guter Mann. Und dann zu allerletzt hätten wir Jaden Smith.
Oh Gott, das ist meine Zwei. Siehst du, das meine ich. Das macht er immer so. Immer zum Schluss kommt irgendeine Gurke und dann, oh Mann.
Da bin ich mit der Vier zufrieden, ist in Ordnung.
Ja, wäre ich auch. Aber die Frage ist, was ist schlimmer? Vin Diesel oder Jaden Smith?
Nee, Vin Diesel ist völlig in Ordnung.
Cool. Aber ich bin meine Eins zufrieden, ich habe Johnny Depp. Bam.
Das trifft sich doch gut.
Und Steven Seagal auf der Fünf, das ist auch gut, glaube ich, so rückblickend.
Ich bin auch all about family. Family.
Okay, ihr Lieben, dann sind wir durch. Wir sind anderthalb Stunden, haben auch eine Punktlandung hingelegt quasi. Sascha, wann kommst du das nächste Mal wieder? Für dich ist von der Zeit her doof, ne?
Ja, mit dieser Vorausplanung geht das schon. Ich würde mich einfach wieder in the Sheet mit reinschreiben und dann kannst du mit einplanen. Also machen ich mache immer, so. Ich bin available hier, da und da und dann suchst du einfach aus, was passt. Ich habe das meiste Gereise jetzt, glaube ich, hinter mir für dieses Jahr. Von daher sollte es ein bisschen besser werden.
Okay. Wie sind eure Planungen in Sachen hier Urlaub in der Nähe?
Nicht mehr. Ich war ja gerade für eine Hochzeit drüben und dann mit den Kids für den 18. Jetzt bin ich erstmal mit Deutschland halbwegs fertig. Und wir waren ja auch.
Okay, also ist das Projekt jetzt gestorben oder was? Ich habe mich schon voll darauf gefreut, dass ihr immer länger hier seid.
Welches Projekt?
Weißt du schon gar nicht mehr, ne? Ihr habt doch gesagt, hier könnten wir mal 2 Wochen Urlaub machen.
Ach so, ja, erstmal haben die Urlaubstage, ne? Natürlich nicht, aber jetzt momentan mit den Kids so viel, die sind ja auf dem Weg raus gerade, ne? Wir müssen jetzt mal die Kinder fertig rausschmeißen. Dann sieht's auch wieder anders aus. Würde ich gerne machen. Ich würde gerne mal einfach immer 2-3 Wochen von hier und von da arbeiten. Das ist natürlich der Traum irgendwie.
Ne? Dream, ja. Okay. Ich warte dieses berühmte Video, wo dieser ist es ein Jaguar oder irgendwie ein T-Shirt da sitzt und es regnet, ne, und die laufen ihm so, er ist total durchnässt und die laufen so die Tropfen runter und er wartet einfach, ne, so musst du mich jetzt vorstellen, ne, ich warte einfach auf euch. Gut, okay. Ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr habt, vielleicht gibt's da noch irgendwie eine persönliche Anekdote oder eine persönliche Sache?
Nope.
Okay, ganz kurz noch von mir, wir suchen immer noch Horst, ich habe heute ein Vote gemacht auf meinem Blog, weil ich gedacht habe, also ich habe ein paar Horst-Werbungen bekommen, auch von guten Sprechern, aber ich bin mit der Stimmfarbe immer nicht zufrieden gewesen. Habt ihr alle abgelehnt und habe jetzt gesagt, ich habe einen ganz guten Draht zum alten Sprecher. Und bevor alle Stricke reißen, würde ich den alten Sprecher bitten, der ja eigentlich gesagt hat, er will Horst nie wieder sprechen. Aber bevor dieses tolle Projekt irgendwie eingestellt wird, würde er es dann vielleicht doch machen, hat er mir gesagt. Und genauso habe ich das in der Kolumne heute auch formuliert. Und irgendjemand schrieb dann in die Comments, wo ist denn die dritte Option? Ich mach's einfach selbst. Das heißt, die haben diesen Gag nicht verstanden und haben gedacht, irgendwie, ich meine irgendeinen anderen Horst-Sprecher, aber es gab außer mir nie einen, der den gesprochen hat. Also jetzt, ne, Mitashi ja schon, aber also nochmal für alle, die jetzt beim Vote irgendwie gesagt haben, ich meine jemand anders, ich meine schon mich selbst. Also votet bitte dementsprechend. Es war ganz lange 50-50, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich gedacht habe, alle wollen das, dass ich da spreche von Anfang an. Aber es gibt scheinbar viele, die sagen, ja, Krömer, du hast gesagt, keine alten Sprecher. Ja, aber was sollen wir machen, wenn wir keinen neuen finden? Das Projekt sterben lassen ist auch doof. Ich gucke nochmal weiter. Ich werde nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren in den nächsten Tagen. Und wenn sich dann niemand findet, weil der vierte Teil ist echt gut. Das Drehbuch haben alle, hat das Team sehr abgefeiert. Ich will das Projekt nicht sterben lassen. In diesem Sinne. Macht es gut. Habt einen schönen Wochenanfang. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bye.